Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 314. Heute mit dem Rückblick auf WWE Money in the Bank 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, der ist auf der einen Seite der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Und der David ist auch dabei. Wunderschönen guten Abend.
Moin, moin.
So, am Wochenende hatten wir noch die Review zu WWE Money in the Bank 2011, Punk vs. Cena, und haben da auch ein bisschen über die Bedeutung des Money in the Bank Matches gesprochen. Und jetzt könnte man den ganzen Podcast hier unter das Motto stellen, jetzt zu etwas vollkommen anderem, weil es war ja ein ungewöhnliches Money in the Bank Match, Climb the Corporate Ladder, wie es vorher so schön hieß. Und ja, da werden wir heute drüber sprechen. Und ansonsten, wenn ihr, ich habe schon tausendmal gesagt, wenn ihr auch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, jetzt gerade in der Woche, gibt es noch das Magazin beispielsweise. Und wir veröffentlichen jetzt auch am Donnerstag dann die Pilotfolge von No Holds Barred, unserem Freischnauze-Format, wie ich immer so schön sage. Das gibt es dann auch hier im Free-Kanal. Dann könnt ihr mal reinhören, ob euch das gefällt, ob ihr da mehr von haben wollt. Und wir möchten die 200 Supporter knacken auf Patreon und auf Steady. Und das wäre dann quasi die Belohnung dafür. Also das gibt es dann alle zwei Wochen im regelmäßigen Tonus im Wechsel zu dem Magazin, quasi ein Bonus-Podcast-Format, was wir da einführen wollen. Aber dann lass uns hier gleich mal loslegen mit Money in the Bank 2020. Fand in der Nacht von Sonntag auf Montag statt und mal wieder im Performance Center. Die Corona-Krise gibt's ja weiterhin. Und aber auch eben im WWE-Headquarter. Und deswegen frage ich erstmal, Kai, was waren deine Erwartungen hier an den Event?
Also ich war, wir haben ja auch so eine, also in unserer Money in the Bank 2011 Review haben wir auch eine Mini-Preview gemacht, so was wir uns erwarten, was wir hoffen. Und ich war einfach gespannt, wie die dieses Match umsetzen. Weil ich habe schon so ein bisschen auf, also auf so einfach so einen Brawl in diesem Gebäude gehofft, was wir auch bekommen haben, aber auch mit so ein paar Trash-Elementen, weil ich hatte keinen Bock darauf, dass sich das Match so komplett ernst nimmt. So, ja, nee, das muss jetzt auf Teufel komm raus, richtig krass. Also so ein bisschen wie das, wenn man jetzt negativ sehen möchte, so ein bisschen wie das Edge und Randy Orton Match, wo wir gesagt haben, ah, das war alles zu lang und hier und da. Ich habe gehofft, dass so ein paar kleine Gags reinkommen, wie sie es auch gemacht haben. Also, und ich war auch ehrlich gesagt großteils nur auf dieses Match gespannt. Also wegen diesem Match habe ich eingeschalten und auch mich für diesen Podcast gemeldet.
Aha, der Kai ist hier ein Rosinenpicker, wie man so schön sagt. David, wie war es bei dir?
War eigentlich nicht viel anders. Ich habe ein bisschen an die Attitude-Zeit gedacht, wo es halt Hardcore-Matches in Spielplatzanlagen gab und Co. Und ich dachte halt, okay, mal schauen, wie kreativ ihr seid, weil die Idee war halt schon sehr cool, von unten nach ganz oben, hatte ein bisschen was von Enter the Dragon, von Bruce Lee, der Film. Ich meine, der hieß so. Und ich wollte vor allen Dingen, so wie Kai, ja, kreative Spots haben. Es sollte nicht zu lang gehen, auch gerne Humor. Allerdings war meine Hoffnung, dass sobald es auf dem Roof ist, das halt schon eine gewisse Ernsthaftigkeit hat und sich normal anfühlt. Mhm. Also, dass das ab oben quasi Wrestling-Match wird.
Und mit Roof meinst du das Dach, du alter Engländer?
Entschuldigung. Da kann ich mal ein Wort auf Englisch, dann
mach's mir kaputt. Eine Vokabel gelernt für den Podcast, in Twitter runtergemacht.
Genau, aber dann lass uns doch einfach mal loslegen. Also ich war, mir ging es eigentlich ein bisschen wie Kai. Also ich war vor allem gespannt darauf, wie man das hier umsetzen würde. Ich habe vor allem gehofft, nicht so wie Randy Orton gegen Edge, weil das war mir zu langsam insgesamt. Und das ist auch was, was man, wie ich finde, hier ganz gut gemacht hat, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Aber kommen wir mal zum ja eigentlichen Event an sich. Also wie immer, vor dem eigentlichen Pay-Per-View, da gab es natürlich die Kick-Off-Show, so wie sich das gehört. Da wurden so ein bisschen die besten Money-in-the-Bank-Momente durchgegangen, die man so erlebt hat. Es gab ein paar Schalten, wieder mal per Skype, wie sich das gehört. Und vor allem gab es aber auch ein Kick-Off-Show-Match, was ja erst ja relativ kurzfristig angekündigt worden ist. Und das war Cesaro gegen den guten Jeff Hardy, der ja zuletzt seine Rückkehr gefeiert hat, dann auch einen Sheamus abgefertigt hat. Und jetzt ist eben hier ein Cesaro dran, ja, um den, ja, Comeback-Kid hier, Jeff Hardy, irgendwie da an seine Schranken zu weisen. Kai, ich glaube, du bist hier der größte Jeff Hardy-Fan, den wir hier haben. Wie siehst du aktuell die Personalie Jeff Hardy eigentlich?
Auch Comeback-Kid relativ geil mit so um die 40 oder sowas.
Ich bin auch ein Comeback-Kid-Kollege.
Ja, du sowieso hast auch deine Redemption-Story.
Ja, aber sowas von.
Also, natürlich ist es irgendwie immer ganz cool, einen Jeff Hardy zu sehen. Und das Match war ja auch echt okay für ein Kickoff-Show-Match. Also da haben wir schon viel, viel schlimmere Sachen gesehen. Oder auch zum Beispiel später in der Main-Show mit Lashley und MVP und sowas. So matchtechnisch her. Also das war hier schon in Ordnung. Auch so ein Cesaro hat einen Jeff Hardy gut aussehen lassen. Mein Problem dabei ist immer, und ich finde, das merkst du auch hier, so Jeff Hardy, der jetzt ja, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren so gefühlt 4 Comebacks hatte. Ja, das ist irgendwie immer ganz schön, den zu sehen, aber du merkst, so, der hat nicht mehr viele Swanton-Bombs in sich. Vielleicht hat er auch eigentlich gar keine mehr in sich, aber springt sie trotzdem noch. Und so, wenn, dann würde ich es lieber vor Fans sehen, weil so eine Swanton gesprungen in der leeren Halle von so einem, ich weiß gar nicht, ist Jeff Hardy schon über 40 Jahre schon, oder?
Ja, 42, also, der ist so alt wie AJ Styles.
Von so einem 42 Jahre alten Jeff Hardy. Ich weiß, also, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich bei den Matches dann, und ich finde, das siehst du auch hier, dass du einem Jeff Hardy immer anziehst, wie schwer er sich tut.
Mhm.
Und das ist echt nicht geil, weil dann kommt auch so ein Whisper in the Wind oder sowas und die ganzen Aktionen, die er zeigt, so dieses typische, diese typische Jeff Hardy Trademark Moves. Aber, also, dann denke ich mir so, nee, das, so, das tut dem nicht mehr gut. Also, zumindest, also hier ging es mir aber dann auch wieder teilweise so.
Ja, das ist eben das Problem der Highflyer so ein bisschen, ne? Wenn Highflyer altern, ist es oft sehr schwierig, quasi diesen Stil noch durchzufahren, wenn man nicht sein Moveset sehr stark ändert. Und hier hatten wir einige Spots gehabt, wo ein Cesaro auch einen Jeff Hardy retten musste, so hatte ich das Gefühl. Da gab es einmal beispielsweise diesen Spot, wo die beiden außerhalb des Rings gewesen sind, wo ein Jeff Hardy über die Treppe springen wollte und da so eine Art Leg Lariat zeigen wollte. Da ist er auch fast ein bisschen zu kurz gesprungen und Cesaro musste ihn wirklich sehr tief auffangen, um ihn dann noch irgendwie rüberzuwerfen. Auch der Whisper in the Wind war ja alles andere als gut geglückt, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Auch mit dieser fiesen Landung auf dem Knie irgendwo. Ich hatte dasselbe Problem. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ein Cesaro hier einen Jeff Hardy extrem durch das Match gezogen hat. Und David, so als ja, Comeback-Match irgendwo, hat das jetzt für mich nicht so getaugt, weil auch ein Cesaro natürlich super dominant gewesen ist. Man hat hier irgendwie das Gefühl gehabt, der hat hier einen Jeff Hardy von den 13 Minuten 30, 14 Minuten, die wir hier gehabt haben, eigentlich so 11 Minuten dominiert und zwischendurch durfte dann Jeff Hardy noch mal seine ja, Signatures zeigen eigentlich.
Ja, was, ja, ich finde es von der Matchart her nicht so verkehrt, also wie man halt das Match darstellt, weil Jeff Hardy ist für mich halt nicht nur ein Highflyer, sondern vor allen Dingen ein Sympathieträger und er hat halt die Hochzeit immer dann, wenn er halt so ein bisschen der Underdog war oder der Gejagte und der halt so sich durchbeißen muss. Mein Problem ist halt eher genau die Ansetzung, es war halt wertlos, es gab keinen Aufbau. Du wusstest halt, alles klar, Jeff Hardy wird eh gewinnen, dadurch hast du auch keine Spannung. Und was mir halt auch abgeht, ich habe halt gedacht, es gibt vielleicht mal einen anderen Jeff Hardy zu sehen. Das heißt halt nicht den aus TNA-Zeiten, sondern zum Beispiel, er hatte auf Twitter geantwortet, ein Fan halt auf die Frage, ob er nicht mal wieder No More Words als Theme-Song haben möchte und er hätte das gerne gehabt. Dass er halt mal ein bisschen anders rauskommt als halt dieser Jeff Hardy von den Hardy Boys, sondern halt wieder eine andere Etappe. Und dann auch das Comeback, das hätte ich mir einfach aufbewahrt, bis halt Publikum da ist und dann halt Storylines. Jeff Hardy ist halt jemand, den kannst du meiner Meinung nach allein schon wegen dem Alter, wie er schon richtig sagt, nicht mehr wie ein normaler Wrestler einsetzen, sondern solltest du den eher, wenn, eine gute Storyline geben, wo man halt mitfiebern kann. Und da funktioniert es. Er braucht auch nicht die super geilsten Highflyer-Moves oder so, sondern er kann es halt sehr gut verkaufen oder so hinkriegen, dass du mitfieberst, auch wenn er unterlegen ist. Und ich möchte lieber Jeff Hardy seltener sehen, dafür aber wirklich in Storylines, wo er sich durchbeißen muss, mit Crowd, weil Jeff Hardy lebt auch von der Crowd, muss man ehrlich sagen.
Aber ja, ich glaube, das sollte sogar hier verkauft werden mit diesem, der wird von Cesaro 12 Minuten lang verkloppt, genau, ja. Aber
ohne, ja, Publikum, das ist halt, und ohne Storyline, und
ja, ja,
ich verstehe es halt nicht, warum du halt das nicht sagst, ob der Jeff Hardy jetzt auftritt oder halt in ein paar Monaten, wenn wieder Publikum da ist. Es macht doch keinen Unterschied für die WWE. Die werden ja nicht ein Pay-Per-View mehr verkauft haben dadurch.
Das stimmt. Obwohl ich glaube, dass es gibt hier zwei Komponenten, die ich hier sehe, warum man dieses Match angesetzt hat. Zum einen, man hat sich ja so ein bisschen gewundert, das ist auch das, was ich sehr oft gelesen habe, warum man dieses Match in die Kickoff-Show gesetzt hat. Ich glaube, dass man sich schon erhofft hat, dass Leute einschalten, weil sie Jeff Hardy wrestlen sehen wollen und sehen wollen, wie ist der momentan so drauf? Interessiert mich das? Und ne? Jeff Hardy ist ein großer Name, deswegen packt man es vielleicht nicht auf die Maincard, sondern sagt, gut, wir packen es hier in die Kickoff-Show, da holen wir vielleicht noch ein bisschen Publikum ran. Zum anderen, der andere Aspekt, den ich hier auch sehe, ist, man wollte vielleicht auch mal von WWE-Seiten, also die Offiziellen, wollten vielleicht auch mal sehen, wie agiert denn ein Jeff Hardy? Ist der fit? Kann der auch ein längeres Match gehen? Weil, wie gesagt, 14 Minuten, das ist ja schon ein durchaus langes Match, was wir hier gehabt haben. Er hat auch ein paar Bomben genommen, er hat die Aktionen genommen, klar hat ihn Cesaro, wie ich finde, hier durchgeführt über weite Strecken und hat gerade auch die Athletik, das ist das, was mir hier ein bisschen gefehlt hat. Also, ich finde, Cesaro, du hast immer sofort gemerkt, dass da mehr Dynamik drin gewesen ist und eine natürliche Dynamik. Cesaro ist auch nur 3 Jahre jünger übrigens als ein Jeff Hardy. Aber das waren immer so die Momente, wo ich gemerkt habe, so ja, okay, da steckt noch viel, viel mehr körperlich in einem Cesaro, als das bei einem Jeff Hardy der Fall ist.
Ich finde, man merkt einfach, dass der Körper extrem kaputt ist. Ne? Das merkst du bei jeder Bewegung. Und also das ist das Problem dabei, glaube ich.
Ja, wenn wir dann 2 Punkte nehmen, also ich stimme dir dazu, widerspricht es ja nicht, dass man halt vielleicht hätte eine Story zumindest aufbauen können.
Nee, absolut nicht.
Und das ist halt einfach das, was komplett halt abhanden ist, sondern einfach, ja, Comeback von einem großen Namen. Hier kämpft man einfach gegeneinander, es gibt keinen Grund, mach mal.
Ja. Obwohl, wenn du natürlich sagen willst, wir packen Jeff Hardy auf die Card, weil wir dann hoffen, ein paar mehr Leute schalten ein, dann brauchst du auch keine Story, ne? Also wenn das jetzt deine Absicht ist, einfach zu sagen, wir packen Jeff Hardy in die Kickoff-Show, dann schalten Leute ein, dann
ja, aber du kannst doch bei ihnen super eine Storyline machen nach
Motto. Nein, das sag ich ja nicht, natürlich.
Er will es noch einmal allen zeigen und selbst dann kannst du in eine Kickoff-Show packen. Ich find's halt, klar, es war wahrscheinlich auch ein Test, aber es war halt, es fühlte sich halt nicht richtig an.
Ja, aber wobei ich ja sagen muss, die Geschichte ist ja hier schon, Jeff Hardy kommt noch mal zurück und hat jetzt seinen letzten Run und so. Das ist ja hier die Geschichte. Also, die steht ja sozusagen, es gibt ja nur keine Geschichte eigentlich von den Cesaro, den man jetzt hier quasi
in
die
Jeff
Hardy Redemption Story reingeworfen hat, um das irgendwie noch mal so rumzudrehen. Ja, Match an sich, aber das hat Kai gerade eben schon sehr, sehr richtig gesagt. Ich fand's auch absolut in Ordnung. Es war ein längeres Kick-Off-Show-Match, aber so von der Action her, die wir hier gesehen haben, war das absolut ordentlich. Dramatik war irgendwo da. Die Geschichte war jetzt nicht ganz so da, gerade für den Cesaro, der natürlich jetzt hier nicht ganz so glücklich aussieht irgendwie in der Rolle. Aber
er hat's versucht. Er hat ja heelisch agiert. Das hat er zumindest gut gemacht.
Ja, nee, also ich finde, er hat sich auch gut präsentiert. Also das war halt so ein typisches Cesaro-Match. Also eigentlich finde ich, weil der, mit dem kannst du ja, den kannst du ja sonst wen da hinstellen. Der könnte auch gegen mich wahrscheinlich ein gutes Match wresteln. Auf eine gewisse Art und Weise. Und würde da ein gutes Match aus mir rausholen oder so. Deswegen ist das, glaube ich, als Gegner, so als Einstieg schon mal absolut optimal, weil Cesaro hat hier heelisch agiert, er hat seine Kraft gezeigt, Jeff Hardy hat seine Zähigkeit, seine Aktionen gezeigt, das hat schon gepasst, so als Kick-Off-Show-Match. War aber trotzdem überraschend, dass es eben dann doch nur Kick-Off-Show gewesen ist. Am Ende gewinnt auf jeden Fall Jeff Hardy dann hier doch klar und deutlich, so wie sie es gehört, natürlich auch mit der Swanton, waren auch vorher so ein paar Aktionen von Barrikade und sowas mit dabei. Kann man so machen, war ordentlich.
Jeff Hardy-Moves halt, ne?
Genau, die typischen Jeff Hardy-Moves haben wir hier eben gesehen. Aber auch da, ich mache mir trotzdem ein bisschen Sorgen darum, wie das mit ihm körperlich weitergeht, ehrlich gesagt. Weil das sagen wir, glaube ich, jetzt seit dem Comeback, was wir gehabt haben, irgendwie so richtig rund läuft er dann eben trotzdem nicht.
Das Gleiche denke ich mir übrigens auch bei Matt Hardy, wenn wir da mal also
ja.
Das bei beiden siehst du richtig an, der Körper, der ist kaputt.
Ja, aber ja, das bin ich absolut bei dir. Kommen wir zum Maincard hier und da starten wir auch gleich durch mit dem Opener. Es ist der Fatal 4-Way um die WWE SmackDown Championships. Wir haben die A-Time Champions, The New Day, Kofi Kingston und Big E. Wir haben die Forgotten Sons mit Jackson Ryker natürlich dabei, die Lucha House Party und Miz und Morrison. Also sprich einmal hier munteres Tag-Team durcheinander, so wie sich das eigentlich für einen Opener gehört. Und da frage ich auch gleich mal nach. David, war das für dich ein perfekter Opener, um mal gleich ganz oben in die Schublade nicht zu greifen.
Nee, perfekt nicht, aber ja, eigentlich wie meistens die Tag-Team-Matches als Opener bei Pay-Per-Views bei WWE, ich fand's halt unterhaltsam. Und die haben zumindest, irgendwann mal gab's einen Punkt, wo ich dann dachte, okay, Miz und Morrison machen's wirklich.
Ja.
Also es war halt schon eine gewisse Spannung dann da. Mein Problem ist dann halt eher, dass die Teams nicht gleichwertig waren. Also bei so einer Konfrontation, gerade mit 4 Teams, merkst halt schnell, alles klar, Forgotten Sons sind keine Kandidaten für einen Sieg, Lucha House Party, also bleiben halt nur entweder New Day und Miz Morrison. Ich fand's halt unterhaltsam. Also für das, was es war, waren 12 Minuten für mich Spaß. Es gab halt auch spektakuläre Moves, gerade von Metallic. Aber ist halt jetzt auch kein Match, wo ich jetzt mega lang mich dran erinnern werde.
Also von wegen Aufbau, man hat's natürlich in den Vorwochen noch so ein bisschen probiert, hier die ja, die Trommel hier quasi nochmal durchzumischen innerhalb der Tag Team Division. Man hat ja schon probiert, die Lucha House Party haben Miss Morrison besiegt, die Forgotten Sons sind neu dazugekommen.
Das war so ein bisschen dieser typische Aufbau, ne?
Ja, klar.
Wir haben vorher ein Match und stellen alle mal gegenüber, kämpfen gegeneinander und eine Woche macht jeder einen Schritt nach rechts und dann kämpfen die gegeneinander. Das war so ein bisschen, also das war quasi der Aufbau, ne?
Ja. Da bin ich bei dir, aber man hat es ja zumindest schon mal so ein bisschen probiert. Ich bin auch nach wie vor kein Freund der Forgotten Sons beispielsweise. Bisschen witzig fand ich die Anmerkung, ich glaube, von Corey Graves, der gemeint hat, als er Gran Metalik gesehen hat, ey, da steht doch Juventud Guerrera im Ring. Und das war auch mein erster Gedanke. Der sieht halt mit den Haaren und mit der Maske, sieht er halt fast 1:1 genauso aus. Und Kai, wie ging es dir dabei? Ich fand es extrem merkwürdig, dass ein Gran Metalik hier gefühlt die ersten, weiß nicht, 7-8 Minuten, also die Hälfte des Matches quasi im Ring gewesen ist. Das fand ich überraschend, gerade bei einem Four-Way-Match.
Was ich mir wieder hier gedacht habe, was ich mir schon häufiger mal bei der Lucha House Party gedacht habe, ist, man vergisst immer, wie gut die eigentlich sind. Und das habe ich mir auch hier so bei so einem Metalik gedacht, oder auch bei einem Lince Dorado, aber jetzt auch hier, wie du gesagt hast, so ein Metalik, der schon relativ lange drin war, das sind immer so, ja, haha, die machen ihre Flips und kommen irgendwie mit der Piñata zum Ring, aber ich finde, man sieht auch immer, so, ja, die können halt echt geil diesen Luchador-Highflyer-Style wresteln und zeigen da geile Aktionen. Jetzt zum Beispiel auch diesen Elbow von Metalik, den mochte ich, wo er da auf dem Turnbuckle stand, 3 Schritte auf den Seil gelaufen ist und dann quasi senkrecht nach oben gesprungen und an diesen Elbow gezeigt hat. Und hat mir wieder gezeigt, yo, das ist eigentlich nicht nur so ein Spaß 0815 Blödmann-Tag-Team, sondern so, nee, die können eigentlich schon, wenn man die mal lässt. Also das ist so, was ich aus der ersten Hälfte des Matches mitgenommen habe.
Ja, es gibt 2 Aspekte, die mir hier aufgefallen sind. Das war einmal natürlich die Sache, dass Gran Metalik hier wirklich längere Zeit isoliert worden ist von den größtenteils von den Heel-Teams, die wir hier natürlich haben mit den Forgotten Sons und Milton Morrison. Und wir haben auch gleichzeitig immer wieder diese Komponente gehabt, dass die Forgotten Sons natürlich auch die anderen Teams, vornehmlich dann eben Lince Dorado und The New Day, hier aus dem Match genommen haben und die immer wieder vom Apron runtergeprügelt haben, damit man quasi so eine Art, ja, Überzahlsituation hier irgendwie durchführt und sich herbeistreiten kann quasi. Das fand ich wiederum recht interessant. Jackson Ryker hätte hier ein bisschen dominanter und ein bisschen präsenter für mich tatsächlich noch sein können, weil
es gab. Da muss ich einmal was zu sagen, um mich da direkt abzuwürgen. Können wir bitte aufhören, einfach in Fourways immer Leute rauszuschmeißen? So, wie du sagst, das ist ein No-DQ-Match. So, was soll passieren, wenn er nicht geht? Das nervt mich so und das hatten wir schon mal. Ich muss halt generell sagen, dass ich diese Stipulation mit, ja, jeder kann bei jedem Taggen irgendwie doof finde. Ich hätte viel lieber Leute im Ring, weil das für mich ein Fatal Four-Way-Match ist und nicht dieses 2 im Ring und können überall taggen. Aber das mit Jackson Ryker, das ging mir mega auf den Nerven. Weil ich habe gedacht, So, selbst wenn er ihn jetzt angegriffen hätte, so, es wäre ja nicht verboten.
Ich habe dieses ganze, Moment, darf ich mal ganz kurz, also der, das war da, ich verstehe dieses ganze Booking um Jackson Ryker ohnehin nicht. Das haben sie ja bei NXT genauso gemacht, dass er immer nur reinkam quasi mit den beiden und die beiden gearbeitet haben. Und er hat ja super wenig Matches eigentlich bestritten, war immer nur so diese Kraft, die draußen steht. Ich bin mal gespannt, wie lange man das jetzt auch hier durchzieht, weil ich finde, er ist allein von der Präsenz her der mit Abstand interessanteste.
Wirklich, die anderen beiden, die sehen so 0815 aus, ne?
Absolut generisch.
Ja, eben. Ja. Die sehen halt aus wie Creator Wrestler und dann, ne?
Aber auch nicht passt. So durchtrainiert oder sowas. Also, so ja, halt schon so bullig, aber auch so ein bisschen speckig und sowas. Auch wo du sagst, Mann, das ist. So wie Buddy Murphy halt damals aussah, als er noch mit Wrestler Blake getaggt hat.
Aber die sind auch wrestlerisch, finde ich halt auch so. Ist ja nicht schlecht, aber ist halt so 0815. Ist halt nichts, wo ich mich an irgendwas doll erinnere von, das ist deren Style. Ah ja. Sondern ist halt, ja, das ist so Standard-Wrestling halt.
Das finde ich ja noch nicht mal schlimm, weil gerade als Heel-Tag-Team musst du jetzt nicht immer die super flashy Aktionen auspacken, sondern da ist es auch okay, wenn du einfach da nur reingehst.
Nein, habe ich nicht gesagt so rum. Es geht mir nur um, die haben keinen so einen Style, wo du halt sagst, damit heben sie sich total ab von irgendjemandem.
Da bleibt
Revival zum Beispiel, haben ja auch keinen spektakulären spektakuläre Art gehabt zu wresteln, aber die hatten halt ihren Style. Und jedes Match steht ja für, oder jedes Team steht halt für einen gewissen Style. Nur halt bei Forgotten Sons ist es bei mir einfach nur generisch. Die könntest du austauschen, ich würde es nicht mal merken.
Okay, dann gebe ich dir das. Bin ich bei dir. Auf jeden Fall diese Aktion mit, dass er dann, das war schon im letzten Drittel des Matches auf jeden Fall, wo dann der Referee hier den guten Jackson Ryker, der dann hier und da eingegriffen hat. Also er hat mal erstmal einen Gegner gewürgt und dann hat er was dann so schlussendlich dafür gesorgt hat, dass er rausgeworfen worden ist, hat er eben das Seil runtergezogen, sodass Big E hier aus dem Ring geflogen ist. Davor gab es noch, das hat David gerade ganz kurz so ein bisschen angesprochen, gab es eine coole Phase, wo man fast einen Big E hier rausgeräumt hat. Also da war es dann wirklich so, dass Big E quasi als regulärer Gegner im Ring gewesen ist und dann aber in die Bredouille gekommen ist. Blake und Cutler haben hier den ihren Finisher gezeigt, diesen Stomp, den sie haben. Dann gab es einen Blind Tag zu The Miz und anschließend ganz schnell das Starship Pain von Morrison. Und da hat man wirklich gedacht, oh, und ich glaube,
das dachte ich wirklich, jetzt wär's.
Also, ja, ich glaube auch, das wäre ein Moment gewesen, da wäre das Publikum richtig mitgegangen. Haben wir natürlich jetzt hier nicht. Aber da hatten sie mich auch, weil ich habe da auch gedacht, so, mein Gott, was frisst denn Big E? Der hat ja danach auch noch, ich glaube, einen Splash und den Elbow auch noch von der Lucha House Party genommen. Und das fand ich schon eine spannende Phase. Und dann gab es diesen Rauswurf und anschließend ja relativ schnell dann auch das Big Ending gegen Metalik und dann eben das Finish. Aber ich mochte diesen Nearfall, Kai. Ich glaube, da bist du bei mir, oder?
Ja, definitiv. Also man muss auch sagen, das war auch so vom Kamerawinkel sehr gut, weil du jetzt nicht gesehen, also du hast in dem Moment nicht gesehen, wo sind gerade die anderen? Kommt einer rein und unterbricht das? Weil häufig siehst du ja schon so, ah, okay, da vorne lauert gerade einer. Das haben sie wirklich gut gemacht. Also, weil ich hätte mir auch Mr. Morrison vorstellen können als Sieger. Irgendwie, das hätte auch gepasst, meiner Meinung nach. Und dann kam dieser Starship Pain und kurz vorher wurde ja einmal so halb aufgeräumt, wo ich gedacht habe, okay, da ist gerade auch keiner da, der unterbrechen kann. Das fand ich schon ganz gut. Mir hat generell Morrison sehr gut in dem Match gefallen.
Ja.
Also, ich mag die Chemie, die Miss und Morrison haben. Ich finde auch schön, dass, um nochmal ganz kurz vorzugreifen, Miss beim Entrance wieder diese komische Geste mit seiner Hand am Kopf macht, was auch immer das sein soll.
Ja, das ist die alte Geste, die er früher, früher gemacht hat.
Aber ich habe halt nicht verstanden, was es damals sein soll.
Shark Attack, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, was es sein soll. Aber das ist, glaube ich, nur auch noch von der Frisur her. Ich habe keine Ahnung.
Ich finde es halt geil, dass die beiden dann, stimmt, der hat ja früher diesen Iro. Nee, also auch generell, dass sie jetzt diesen Tag-Team-Look haben, wollte ich nochmal sagen, finde ich jetzt ziemlich cool, dass auch Morrison und dass die Mäntel ähnlich sind und die beide jetzt auch diese grüne Buchse da hatten mit diesen Steinchen drauf, das mochte ich sehr gerne, so weil ich die beiden zusammen irgendwie liebe. Ja, also ich hätte es ihnen wirklich gegönnt, das war für mich ein extrem guter Nearfall, wie du gesagt hast, ich glaube, da wäre die Crowd auch mitgegangen und hätte gedacht, okay, das ist es jetzt. Aber ja, also das Ende kam dann doch irgendwie sehr schnell, wo du gesagt hast, zack, 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 Big Ending, hier hin und her und Ende.
Genau, davor noch Kofis Trouble in Paradise hier gegen Lince Dorado. Das ging relativ fix, aber ich beschwere mich nicht. Ich fand, das war ein guter Opener. War
ein guter Opener.
Ja, genau. David, hast du noch was dazu zu sagen? Sonst springen wir weiter.
Nee, ich bleib dabei. Kurzweilig, gut, passt. Kann man mit leben, das danach war schlimmer.
Danach kam erstmal Werbung. Undertaker, The Last Ride. Da ist ja die
erste. Hab ich mega Bock drauf übrigens, ne?
Da haben alle Bock drauf.
Ja. Ich habe es auch noch nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe aber von sehr vielen gehört, die sich schon angeschaut haben, dass sie sehr, sehr gut sein soll. Insofern gebe ich jetzt schon mal einen vorsichtigen Anschautipp hier raus. Danach gab es noch Interviews. Wir haben einmal Lacey Evans gehabt. Wir haben wieder die Rückkehr der Handykameras übrigens.
Was ich übrigens nicht verstanden habe, das muss ich einmal sagen. So, wir haben alle gute Handys heutzutage. Außer vielleicht ihr, weil irgendwie so alte Leute Telefone habt oder sowas mit Tasten.
Außer reiche Wessler.
Genau, aber ich denke mir so, also, das kann doch nicht sein, dass dann da so ein Video bei rumkommt. So, wenn ich mich jetzt hier mit meinem Handy filmen würde, wird das schärfer aussehen als dieses Lacey Evans Video, wo du sagst, so ist das, also nimm doch direkt den 4:3 auf.
Ja, aber da geht's ja auch nicht um Bildqualität oder so, da geht's nur darum, Born in the USA und, oh Gott, ich hab abgekotzt innerlich, ne? Mir wurde so übel.
Also wirklich, ich find das ganz, sowas nervt mich.
Ja, ich fand
das wird später schlimmer.
Ja, das stimmt. Aber der Production Value war hier merkwürdig. Ich fand auch die Botschaft von ihr, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ich fand dieses Schminken und dabei sagen, ich bin ja bei den Marines und so. Ich weiß nicht genau, wer sich diese Komposition ausgedacht hat. Aber
viel geiler war ja auch, dass sie gesagt hat, hier, ich habe meine Gegner so, ich habe die alle studiert und ich habe auch den Lageplan des Headquarters und dann laufen die da alle so kopflos drumherum. Dann sage ich so, ja, dann hast du halt anscheinend nicht gut den Lageplan studiert.
Braucht ein Navi.
Ja. Dann gab es noch einen Drew McIntyre, der erstmal alle Mütter gegrüßt hat und dann nochmal betont hat hier, ne, du hast das und das, Seth Rollins, aber ich habe ja Heart, Desire und Passion und hat ihn dann in Claymore Country hier begrüßt. Ich finde, Drew McIntyre meandert gerade bei mir zwischen eigentlich ganz geil in seiner Rolle und sehr anstrengend. Ich weiß nicht genau, wo, David, wo bist du da derzeit? Weil Drew McIntyre als super Babyface derzeit schwierig oder wie siehst du das?
Bei mir sind die Alarmglocken während Money in the Bank so hochgegangen, bis zum geht nicht mehr, weil die halt die super Babyface-mäßige, ich merke halt denselben Effekt wie bei, ja, Roman Reigns. Der ist halt Strahlemann, am besten halt noch über Gegner lustig machen und halt alles auf die leichte Schulter nehmen und immer im Grinsen. Für mich passt es halt zu Drew McIntyre nicht. Ich möchte halt da eher wirklich diesen schottischen Zerstörer haben, der halt klar auch mal flapsig sein kann oder mal einen Spruch rausholen kann, aber auf mich wirkt es halt weniger cool, sondern halt so aufgesetzt, ja, ich bin ja eh der Kerl, der in der Lachkiste geschlafen hat und einen Clown gefrühstückt hat, ist halt nicht meins. Also ich habe da wirklich ein Problem mit und ich glaube auch, man geht damit den falschen Weg, weil es wird derselbe Weg gerade gemacht wie bei Roman Reigns.
Ich finde dieses Promo-Bild, was sie von Drew McIntyre gemacht haben, das ist, ich weiß nicht, wer gesagt hat, das nehmen wir jetzt und das packen wir auf Poster und ich weiß nicht, ich finde, das sieht so unvorteilhaft aus.
Dieses komische Grinse-Ding, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ach also, ja, weiß nicht. Finde ich merkwürdig. So. Dann springen wir weiter zum zweiten Match. Da soll es ja eigentlich heißen R-Truth gegen MVP. Vorher wurde noch angekündigt, dass wir am 14. Juli, Juni Backlash bekommen, also in knapp 4 Wochen. Ja, aber es war dann so.
Aus dem Performance Center.
Genau, aus dem Performance Center auch. Es war dann so, dass es erstmal ein kleines Wortgefecht zwischen MVP und R-Truth gegeben hat. Ballin und so. Kai, wie hat dir hier das Wortgefecht gefallen?
Ich bin einfach, bevor es zum Wortgefecht kam, ich bin immer wieder erstaunt, wie man seinen eigenen Entrance so schlecht rappen kann wie R-Truth. Also das geht nicht in meinen Kopf rein, wirklich. Das kann ich besser, aus dem Stegreif. Aber ja, keine Ahnung. Also ich fand es dann doch irgendwie witzig, aber weil ich R-Truth an sich witzig finde. So, egal was der macht, das unterhält mich. Keine Ahnung, ob ich da so ein Guilty Pleasure für habe oder sowas. Aber
nee, das ist halt sympathisch.
So egal, so auch allein wie der guckt oder sowas, so das ist egal, was der sagt, das ist irgendwie unterhaltsam und von daher mochte ich das. Hast
du WhatsApp mitgemacht?
Ja, natürlich, ich saß hier vorm Fernseher. Das war halt auch wieder geil. Du sagst so, Mann, R-Truth ist so geil treu doof. Dann sagst du, ja, das ist einer von uns. Deswegen, und ich fand's auch geil, dass dann MVP irgendwie so sagt, so ja, wie hier Future Kid und sowas. Und ich denke so, R-Truth ist, glaube ich, 2 Jahre älter als du.
So, er ist 48.
Und MVP ist, glaube ich, 46. Und das ist, ja, egal. Aber das war schon unterhaltsam. Und als dann Lashley dabei war, da habe ich gedacht, ja gut, das ist jetzt auch langweilig. Weil Lashley ist da.
Ja, es war ja relativ kurz und bündig, muss man auch sagen. Ne? Da hat ja einfach Lashley hier gesagt, so, komm hier, ich habe das hier, ne, Pi, ne? Und dann, du hast die Night Off. Und dann gab es einfach mal Lashley gegen Truth. So leicht läuft das, einfach mal hier das Match zu übernehmen. Ich glaube, auf das Match müssen wir gar nicht großartig eingehen. Das war ja super, super kurz und knapp. Es gab eine versehentliche Ohrfeige noch, aber am Ende gab es dann eben den Spear von Lashley.
Interessant, die Ohrfeige war im Übrigen super.
Ja, die Ohrfeige war super, aber ich wollte dich gerade fragen, weil es geistern ja seit längerem Gerüchte herum, dass es eine neue Heel-Gruppierung geben könnte, auch gerade um einen MVP herum. Da wird jemand wie ein Apollo Crews mit reingeworfen, da wird jemand, ja, jetzt wie ein Bobby Lashley irgendwie gerüchtet. Hältst du das für wahrscheinlich und glaubst du, man greift hier mal wieder in die Klischeeschublade und packt die ganzen farbigen Wrestler rein?
Ich wollte es gerade sagen, welche farbigen Wrestler haben wir noch, die packen wir noch mit rein. Ich halte es für wahrscheinlich, ich halte es aber auch nicht für so schlimm, weil MVP ist halt für mich jemand, der war damals am Mikrofon sehr stark und der ist heute immer noch sehr stark. Im Ring muss ich den halt nicht sehen, aber er kann halt jemand sein, der das Sprachrohr ist und der seine Rolle auch sehr gut verkaufen kann. Ich hätte da kein Problem mit. Ganz ehrlich. Ich hatte eher ein Problem mit dem Match und Segment, weil das kann man auch bei War zeigen oder bei SmackDown.
Das oder in der Kickoff-Show.
Oder in der Kickoff-Show, genau. Aber ich brauche es halt nicht im Pay-Per-View. Da möchte ich halt sowas auch nicht unbedingt sehen. Aber so eine Gruppierung, warum denn nicht? Also MVP kann ich gerne auch öfters am Mikrofon sehen, weil ich finde den Typen einfach unterhaltsam. Das hat er damals richtig gut gemacht und finde, der hat halt daran nichts verloren.
Der bringt ja auch extrem viel Charisma mit, das muss man einfach sagen. Und eine Sicherheit am Mikrofon. Das würde auch für mich tatsächlich absolut passen. Also, ich fand das jetzt auch nicht so schlimm, dass wir das hier auf der Maincard gehabt haben. Kai, fandst du das so schlimm? Das war ja, wie gesagt, ein relativ kurzes Segment quasi eigentlich. Hat dich das gestört, so wie in David? Oder
sagst du, ja? Wenn daraus was wird, macht es ja Sinn, das da zu zeigen, ne? Aber wenn es jetzt einfach nur ein Segment war, um Segment zu sein, dann ist natürlich Quatsch. Aber wenn das jetzt so ein bisschen der Startschuss ist oder das so so ein bisschen den Weg ebnet für diese MVP Heel-Stable-Truppe da, dann macht es halt Sinn, das schon auf der Maincard zu haben.
Ja. Ich bin nur mal gespannt, wie viele Neuanläufe man einem Bobby Lashley jetzt hier noch gibt. Ich meine, der war jetzt schon mit Leo Rush unterwegs, er war schon mit Lana unterwegs, wenn er jetzt noch mit MVP unterwegs ist. Und jetzt versucht man uns auch hier wieder zu verkaufen, hey, das ist ein anderer Bobby Lashley, ein wütender Bobby Lashley.
Ja, war auch komplett anders.
Ja. Hm. Ich weiß nicht. Aber ich bin dabei bei euch. Also wenn daraus jetzt was wird, wenn das irgendwie eine Zusammenarbeit wird, das kann auch den Leuten nur gut tun. Ich habe auch damals schon gesagt, ich finde auch, dass ein Leo Rush auf seine nervige Art und Weise, die er nun mal an den Tag gelegt hat, hat auch ein Bobby Lashley gut getan. Und ja, mit Lana ist er anscheinend jetzt auch schon langsam wieder aus. Insofern schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber ich finde das auch nicht schlecht. Ich könnte damit auch komplett leben und können dann, glaube ich, aber auch hier zum nächsten Match schon springen. Es gab noch zwei wunderbare Interviews. Es gab einmal ein weiteres Handykamera-Interview mit King Corbin hier backstage.
Boah, das hat sich so gezogen.
Ja, da habe ich mir ja noch nicht mal Notizen zugemacht. Ich sag's ganz ehrlich. Und weiter ging's dann noch mit Sasha Banks und Bayley hier backstage. Und da wurde natürlich noch mal ein bisschen ja Zwietracht gesät hier zwischen den beiden. Und da ging's dann um die Frage, dass ob Bayley Sasha die Schuld ja für die Niederlage bei SmackDown an Sasha weitergeschoben hat.
Kann ich euch mal was fragen?
Frag uns was.
Geht euch das mittlerweile nicht auch voll auf die Nüsse, dass du jedes Mal dieselbe Promo siehst von Bayley? Weil momentan ist ja immer so, ja, ihr versucht das und das. Und ich denke so, das hast du das letzte Mal schon gesagt. Ja, davor auch und beim letzten Pay-Per-View auch. Hör doch mal auf, mach was Neues. Das geht ja kein Stück voran, oder? Nee,
das ist aber nichts Neues. Bei dieser Storyline geht eh fast nie was voran. Das ist seit Jahren. Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Wenn da jetzt irgendwann mal was passiert, dann müssen wir ja Headlock aufhören, unterbrechen für eine Sondersendung. So, endlich ist Sasha gegen Bayley getäuscht. Ich fand jetzt diese Promo nicht so schlimm wie schon andere, die wir gesehen haben. Aber die Storyline zieht sich halt wie Kaugummi. Und dass man die jetzt wieder so aufrollt, ja, bin ich bei dir. Kai?
Das war einfach alles nur ganz schlimm.
Okay.
Ich springe jetzt auch direkt zum Match. Ich habe gerade gesehen, das ging ungefähr 10, 11 Minuten. Das hat sich angefühlt wie 20.
Das war noch 10 Minuten zu lang.
Ja, also wirklich die 10 Minuten, das waren aber 11 Minuten zu lang. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Also das.
Darf ich?
Ja, sag was Nettes.
Ich fand's nicht so schlimm. Ich habe mir das Schlimmste erwartet, aber man hat hier auf jeden Fall gemerkt, wie gerade eine Bayley hat hier wirklich alle Mühe gegeben, irgendwie eine Geschichte zu erzählen mit dem, was irgendwie möglich ist. Also diese Sache mit dem Bein bearbeiten und so, das ist ja eine gängige Geschichte. Das ist nicht so wie innovativ. Und funktioniert natürlich auch hier eher so schwierig, weil Tamina als Babyface natürlich eigentlich ja, eine andere Position einnehmen sollte, gerade auch als dieses Monster, das hier dargestellt worden ist. Aber für mich war dieses Match nicht so katastrophal, wie ich es befürchtet habe. Mein Problem ist einfach, dass bei jeder Aktion, die Tamina ausgeführt hat, hast du das Gefühl gehabt, dass Bayley hier immer mithelfen musste. Bei diesem ersten Bodyslam, da ist sie ja einer Tamina förmlich in den Arm gesprungen. Bei späteren Aktionen war es dann eben auch genauso, dass sie da extrem unterstützen musste und dass eine Tamina auch bewegungstechnisch einfach, also super langsam, behäbig und träge unterwegs gewesen
ist. Das wollte ich nämlich sagen, weil ich finde, du hattest das Gefühl, eine Tamina bewegt sich in Zeitlupe. Also auch, es ist ganz schlimm, diese Aktion, wo sie irgendwie vom obersten Seil springen will und sie dann wirklich so einen Hops runter macht, wo es eigentlich darum geht, dass sie, also ich glaube, es sollte so aussehen, dass Bayley kontern will, aber Tamina das schon vorher sieht und deswegen die Beine hat. Und das sah dann so aus wie, Tamina springt runter, Bayley nimmt die Beine hoch, Tamina nimmt die Beine. Und also
und Tamina rutscht noch aus dabei.
Ja, wirklich. Und dann, also, das war so unbeholfen. Und also, das war keine Ahnung, was da war. Also, nee. Das war gar nichts.
Mal an Olaf, ich fand das Match jetzt nicht katastrophal. Das Problem war einfach nur, es war sehr anstrengend, dazu zu gucken. Zum einen, ich kann dieses Dauergekreische einfach nicht ab. Und das war halt 10 Minuten 30 Gekreische. Und zum anderen hast halt Tamina da, wo dir die Kommentatoren was erzählen und du, ich glaube, 99,99% aller Wrestling-Fans nur denken, ihr braucht mir denn nichts verkaufen, die verliert doch eh. Jetzt kommt mal bitte zum Punkt, wo irgendwie ein Finish kommt, wo Sasha Banks eingreift und fertig ist. Weil du siehst das halt immer wieder.
Du merkst es ja auch wirklich, eine Tamina kann halbwegs okayen Superkick und einen mittelmäßigen Samoan Drop.
Nee, der ist schrecklich.
Also, und das sind so die einzigen zwei Moves, die sie macht. Und denkst, oh Mann, also du hast halt wirklich gemerkt, dass sich deine Bayley verdammt toll anstrengend. Aber ja. Außer jetzt, so, die waren beide stets bemüht, kam da jetzt auch nicht mehr bei rum bei mir. Also ich fand das ganz, ganz schlimm.
Nee, da muss ich sagen, also ganz, ganz schlimm fand ich es nicht. Ich fand es nicht gut, aber es fällt nicht in die Kategorie, oh mein Gott. Also ich habe natürlich auch hier nicht viel erwartet, sagen wir es mal so. Ich habe mir wirklich Schlimmeres erwartet. Und für das, was es dann gewesen ist, ich gebe hier zumindest einer Bailey hier einen Fleißsternchen dafür, dass sie aus Tamina versucht hat, ein ordentliches Match rauszuholen. Und dass da eine Geschichte drin gewesen ist. Also das hat man zumindest probiert. Und am Ende haben wir noch den Bogen gehabt mit Sasha Banks irgendwo. Hätte ich das 10 Minuten gebraucht? Nee, hätten da vielleicht auch 5-6 Minuten gereicht, wahrscheinlich schon. Sollte Tamina in irgendeiner Form um irgendeinen Champion-Titel mitkämpfen? Nein.
Ja, das ist halt das Problem. Es geht halt um einen fucking Titel. Und dann hast du halt ein Match, was du eigentlich auch 1:1 in der Konstellation bei einer Weekly sehen kannst, wo es halt um nichts geht. Und ich habe halt momentan immer das Gefühl, ich sehe halt immer dieselben Bailey-Matches. Also sie versucht halt wirklich alles, auch diesen Charakter. Aber es ist, es fühlt sich halt immer gleich an und ich weiß halt, welches Ende, alles klar, Sasha Banks greift halt ein, Es ist halt irgendwie, keine Spannung kann da aufkommen und es ist halt auch kein wertiger Kontrahent oder Kontrahentin in dem Falle, die irgendwie dasteht. Und es geht um einen Titel.
Auch dieser Bailey-Heel-Charakter, so wie episch der am Anfang da dargestellt wurde mit, ich mache jetzt hier meine Luftbuddies kaputt. So gefühlt ist da seitdem nichts passiert. Also so, das ist immer noch das Gleiche, finde ich. Außer jetzt natürlich, dass jetzt nicht mehr Leute umarmt oder sowas, aber auch dieser Heel-Charakter, der gibt mir gar nichts und der sagt mir auch gar nichts. Weil es immer so dieses ist, ja, wann turnen sie denn jetzt gegeneinander? Und mehr passiert da nicht.
Das ist richtig. Ja, Match schwierig, Storyline stagniert, Charaktere stagnieren auch. Tamina, ich weiß nicht, warum man die ausgebuddelt hat. Aber das zeigt natürlich auch derzeit die Schwächen der SmackDown-Damen-Division. Das muss man auch mal so ganz klar sagen, was wir hier gehabt haben. Mich hat übrigens auch gestört, um mal so Details hier aufzugreifen, mich hat gestört, dass Bailey als Erste rausgekommen ist und Tamina als Zweite rausgekommen ist. Ich verstehe nicht genau, warum man hier nicht die klassische Reihenfolge nimmt, wegen des Interviews. Keine Ahnung.
Ja, wollte ich gerade sagen, bestimmt wegen des Interviews. Aber das hätte man auch anders regeln können.
Genau, deswegen, das stört mich. Und diesen Wasserspot, den wir da noch in der Mitte gehabt haben, womit man dann eine Tamina aufgeweckt hat, so, oh je, naja.
Fand es auch einfach geil, dass sie auf das Wasser null reagiert hat.
Ja, absolut ignoriert.
Ja, also wie gesagt, ich fand das Finish fand ich dann okay mit dem Crucifix, das sieht man nicht so oft, aber auch da die Dynamik einer Tamina kompliziert, sagen wir es mal so. Danach gab es auf jeden Fall noch einen Beatdown gegen Tamina und dann Bailey und Sasha standen gut da, sagen wir es einfach mal so. Und damit haben wir die Geschichte auch erledigt. Kommen wir zum nächsten Match, beziehungsweise zum nächsten Interview. Da haben wir einen Seth Rollins gesehen. Der hat übrigens eine gute Kamera bekommen. Das muss man vielleicht auch mal betonen. Der noch mal eine Promo gehalten hat. Und ich fand es so lustig, dass er gesagt hat, dass es sein Kreuz, die Company in eine bessere Zukunft zu tragen und zu präsentieren.
Das war doch extra so geschrieben. Also, das ist doch.
Natürlich.
Das war so, also, da ist er, unser Jesus.
Natürlich, aber das fand ich ganz nett. Wir kommen gleich noch mal auf den Entrance von Seth Rollins zu sprechen, da hat sich auch was getan.
Lieb ja sowieso aber diese Persona. Also ich finde die richtig gut.
Ja, genau. Bin ich auch tatsächlich bei dir. Kommen wir aber zum nächsten Match, weil da gibt es natürlich den Kampf um die Universal Championship. Champion Braun Strowman gegen Bray Wyatt. Nicht gegen den Fiend, sondern gegen den lila Laune Bray Wyatt. Und da gab es ja schon in den letzten Wochen die Segmente, wo Bray Wyatt Braun Strowman das Angebot gemacht hat mit der Schafsmaske. Hier, komm zurück zu mir und so weiter und so fort. Was mich hier überrascht hat, dass wir tatsächlich ein längeres Match gehabt haben, wo auch tatsächlich Bray Wyatt ein bisschen mehr wresteln durfte und auch tatsächlich Offense ins Ziel gebracht hat.
Bevor wir ganz zum Match kommen, wollte ich noch mal 2 Sachen vorher anmerken, also die jetzt nicht zum Match direkt gehören. Erstens, ich finde den Entrance von einem Firefly Funhouse Bray Wyatt super witzig, weil er da diesen Feelgood-TV-Nachbarmann da, so Mr. Rogers oder wer auch immer, super toll verkörpert.
Aber ein Epileptiker darf das nicht gucken, bei den Lasern. Das war so krass, ich wurde fast blind.
Das mochte ich auf jeden Fall und ich find's echt heftig, wie sich auch ein Braun Strowman, nicht nur vom Körper her, weil er hat ja echt auch abgespeckt, aber auch so vom Gesicht her verändert hat. So, damals sah er noch so ein bisschen aus wie, wie heißt das, Sam von Game of Thrones, so ein bisschen. Und also, der hat sich ja auch schon extrem gemacht, ne? So in diesen, was sind's, 6 Jahre? Irgendwie sowas? Bestimmt, ne?
Ja, ich glaube schon.
Ja, also das, gut für Braun, das wollte ich noch anmerken. Die beiden Sachen sind mir aufgefallen.
Bin ich bei beiden bei dir. Aber David, hast du auch den Eindruck gehabt, dass man jetzt hier einen Bray Wyatt ein bisschen mehr hat wresteln lassen? Also, da war ja durchaus ein bisschen Offense, was er da am Anfang schon ins Ziel gebracht hat. Braun Strowman war anfangs relativ dominant, dann gab es aber unter anderem den DDT draußen und dann auch Clothesline und die Senton. Also, hat er durchaus ja, jetzt den Braun Strowman nicht in Bedrängnis gebracht, aber zumindest schon ein bisschen ja, angekratzt, sage ich mal.
Ich werde jetzt mal was sagen, was ihr auf jeden Fall anders sehen werdet. Das war für mich eines der besten Bray Wyatt Matches. Das hat bei mir so gut funktioniert. Ich kann halt nicht erklären, warum. Er hat auf jeden Fall deutlich mehr zeigen dürfen in dem Charakter, als ich halt erwartet habe. Es war halt für mich ein sehr starkes und intensives Hin und Her. Von beiden Seiten auch einfach verdammt, ja, starke Moves oder harte Moves. Erst Braun Strowman mit der Dominanz, dann halt Bray Wyatt, dann wieder gewechselt. Ich mochte auch total, wie Bray Wyatt halt den Charakter gespielt hat. Ich fand es immer gut, dass mal die Kommentatoren ab und zu mal die Klappe gehalten haben, dass man das auch mitkriegen konnte. Ich habe jetzt nicht viel zu meckern, ehrlich gesagt, bei dem Teil. Also Bray Wyatt so gefällt mir super. Ich finde halt, natürlich, als er rauskam, habe ich gedacht, alles klar, es ist halt nicht der Fiend, also wirst du verlieren. Aber wie man das halt umgesetzt hat, ich fand das richtig gut. Das war ein Brawl oder halt ein harter Kampf, der mir super gefallen hat. Es war Storyline drin, es war für mich als Zuschauer ohne Publikum eines der Matches auf der Karte, wo ich am meisten Spaß hatte.
Jetzt dürft ihr. Ich habe tatsächlich bei mir so ein bisschen gemerkt, dass ich bei diesen Bray Wyatt Matches immer so ein bisschen mehr drin bin, weil ich ein bisschen emotionaler involviert bin als bei vielen anderen Figuren, weil der dann eben doch ein bisschen aufgebaut worden ist. Im Gegensatz zu Kai bin ich übrigens kein großer Freund von diesem Entrance, weil ich dieses verdammte Lied den ganzen Tag über nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe.
Ja, aber das ist ja gut. Das spricht ja für den Entrance.
Ja. Meine Frau neben mir, die kannte den Entrance noch nicht, den Song, ne? Die ganze Zeit mit so einem das war ein schönes Lied. Ich war so, ja. Nee, war super, auch dieses Grinsen und Winken und so. Gerne öfters.
Also, was ich dann hier noch hervorheben möchte, ist diese Offense, die dann auch ein Bray Wyatt hier ins Ziel gebracht hat. Ich habe gerade gesagt, nicht nur die DDT auf dem Hallenboden, der schon mal per se heftig aussieht. Dann ist ja auch ein Braun Strowman noch mal in die Treppe geworfen worden, wo auch ein Bray Wyatt ihm entgegengerufen hat, hier, look what you made me do. Und dann gab es ja die Vorbereitung von Sister Abigail und hat man gedacht, der kommt. Und da gab es stattdessen eine Tornado DDT. Und ja, das war auch eine Aktion, die habe ich von Bray Wyatt, wüsste ich jetzt nicht genau, wann ich die das letzte Mal gesehen hätte. Und erst danach Sister Abigail, aus dem man dann der Braun Strowman wiederum rausgekickt ist. Und dann eben ein Wyatt vollkommen ja entnervt, what? Und hat dann offensichtlich auch hier den Fiend gehört, der ihm Tipps gegeben hat. Es sollte einen zweiten Sister Abigail geben. Und da ging dann die Offense-Phase eines Braun Strowman los, inklusive, ja, hin und her, Strowman Express und so, und Bray kickt dann eben einen Braun aus dem Ring und man sieht erstmal nur einen Bray im Ring selber und dann taucht ein Braun wieder auf und hat die schwarze Schafsmaske auf. Bevor ich David frage, frage ich erstmal Kai. Kai, wie hat dir der Abschluss dieses Matches gefallen? Weil das war ja schon so ein bisschen Schmierentheater, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, also das ist ja die Sache, also bei diesen White-Matches, was ja auch David gesagt hat oder auch was auch du gesagt hast, da geht's ja nicht um das Match per se, sondern geht's ja auch viel um das Drumherum, um die Unterhaltung. Und das Gute ist ja, also so kacke wie MT Arena Wrestling ist, hier ist eben der Vorteil, dass du auch die Gespräche im Ring hören kannst und kannst damit arbeiten. Und das mochte ich, dass diese Schauspielerei von dem Bray Wyatt die ganze Zeit und dass du dann auch so diese Zerrissenheit und alles, was er sagt, mitbekommen hast oder dass er auch einen Braun immer angesprochen hat, das ist ja dann kein normales Match in dem Sinne. Das ist ja noch was, also ist halt ein Match plus Acting, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das Ende hier, das war ja passend zur Story, das war mir dann aber ein Schluff zu lang und also auch so ein bisschen zu Billo-Schultheater-mäßig von einem Braun dann irgendwie.
Wie groß ist ein Schluff, so Pi mal Daumen?
Ah, schon so ein Schluff halt. Ein gutes Stück. Okay. So, nicht zu viel, da sagst du ja, aber da sagst du, ja, da ist so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen.
Okay.
Und das war hier so das Problem dabei. Das, ja. Also irgendwie, das hat sich so gezogen und so jeder wusste ja, was passiert. Und klar war das auch geil, dass dann noch die ganzen anderen Firefly Funhouse-Mitglieder da waren. Aber also so dieser epische Moment, wo dann Braun die Maske abnimmt und drauftritt. Und da war so, ja, natürlich. So, was soll sonst passieren? Und dafür war das so irgendwie 2 Minuten gefühlt aufgezogen. Ja, fand es schön, dass sie sich umarmt haben, trotz Corona.
Ja, Die Puppen hast du erwähnt, die haben wir auch während des Matches gesehen quasi, unter anderem ja auch gleich schon zu Beginn, wo das Schwein einen Bray Wyatt, genau, einen Bray Wyatt angefeuert hat und so. Das mochte ich eigentlich auch ganz gern. Ich bin bei dir, ich fand auch, dass es ein bisschen zu lang ging. David, wie hast du es gesehen? Bist du auch ein bisschen kritischer dabei oder hat dir es genau so gefallen, wie es gewesen ist?
Bei mir hat es super funktioniert, genau. Okay. Deswegen, es war halt, du hattest die ganzen Matches immer dieses Dauergelaber von den Kommentatoren, was mir irgendwie total stört bei Empty Arenas, merke ich. Ich hab's lieber, wenn die Klappe halten. Und hier mochte ich einfach, als dann Stormon aufgestanden ist mit der Maske, und das war halt akustisch ein mega Unterschied. Und dadurch war es halt von der Aufmerksamkeit her anders da und das hat sich anders angefühlt, weil es war Totenstille. Und dann kam er halt rein und so Kleinigkeiten, du wirst als Fan belohnt dafür, dass du halt länger dabei bist. Da siehst du halt dieses Kopfnicken oder dieses Kopfneigen, was er halt auch früher gemacht hat, was du wiedererkennst und so. Und ich mochte eigentlich, dass man diesen Moment so lange rausgezögert hat, auch so diese bildhafte Sprache, beide auf die Knie, dann der eine hoch, der andere hoch, der aber über den anderen steht. Ich wusste halt nicht, okay, wann machen die das dann? Natürlich kommt halt irgendwann diese Enthüllung. Und ein bisschen der Turn halt gegen Wyatt, das halt eben nicht so ist. Aber ich fand das super, auch wie Wyatt immer weiter gerät hat, Und ich war halt wirklich drin. Und dieser Moment, diese Stille war da auch fantastisch, als dann Bourne diese Maske zertreten hat. Du hast halt nichts gehört, außer dieses krachende Geräusch. Und das hatte richtig Wucht bei mir. Das hat bei mir klasse funktioniert. Ich mochte es, ich mochte auch das Finish. Und auch das Ende, halt als Stormon halt wieder rausgegangen ist. Und du siehst dann Bray und es wird halt der Fiend ab und zu eingeblendet. Wo du halt einfach weißt, es geht weiter und ich habe einfach gedacht, ja, ich will sehen, wie es weitergeht. Und das ist halt für mich immer ein gutes Zeichen. Ich war wirklich drin bei diesem Match, von vorne bis hinten. Ich fand das Match auch unterhaltsam.
Ja, der Fiend war ja ohnehin quasi auch hier im Match drin, wenn auch nicht in Person, sondern eben durch die Worte, die ein Bray Wyatt immer wieder ausspricht. Also er hatte ja dann auch einen Bray Wyatt, als es diese scheinbare Wiedervereinigung zwischen ihm und Braun Strowman, als es die gegeben hat, hat er Bray Wyatt auch gesagt, so, diesmal wird alles perfekt. Und dann sagt er auch sowas wie, ich hab's ihm gesagt. Und ihm, das ist natürlich der Fiend. Also da gab's schon diese Verbindung, gab's da eben schon. Die Puppen rufen dann irgendwie, Braun is home, Braun ist wieder zu Hause. Und das hat auch für mich ganz gut funktioniert. Ich hätte es mir auch ein bisschen kürzer vorgestellt. Und ansonsten fand ich, das war aber ein gutes Storyline-Match, so würde ich erstmal sagen. Und das ist auch was ich an dem Fiend-Charakter und an dem Bray Wyatt-Charakter mag. Und ich merke, dass er immer noch bei mir so ein bisschen spannender ist als viele andere Figuren. Also er ist noch nicht durch, muss man so zu sagen. Auch wenn er natürlich Schaden genommen hat, aber er ist trotzdem für mich eben durch die Art und Weise, wie man ihn präsentiert, wie er sich selbst präsentiert und wie viel Inhalt und Tiefe der hat, ist der für mich immer noch spannender als ganz vieles andere. Man könnte ihm natürlich jetzt vorwerfen, so, warum tritt denn hier der Fiend eigentlich nicht an? Weil, ne, warum soll man nicht die schwerste Waffe auspacken?
Ja gut, aber er wollte ihn ja wiederholen, wieder genau. In die Familie holen, deswegen darf ja der Fiend nicht kommen, sondern es muss Bray Wyatt machen.
Eben, genau.
Das war halt der Versuch und das ist halt gescheitert.
Aber deswegen, will man nicht lieber den Titel?
Es geht ja darum, es ging ja nicht um den Titel. Bray Wyatt hat ja gesagt, wegen, du musst den einfach loswerden, der hemmt dich. Komm wieder zur Familie, da wird alles wieder gut und so weiter.
Ja, hol ihn heim, Bray.
Aber ja. Ich fand das toll.
Ja, deswegen, also, ich habe auch als Kritik gelesen, ja, warum nimmt man nicht den Fiend? Aber also, ich finde, das ist hier keine Kritik, wie du sagen kannst, oh, warum nimmt denn Finn Balor nicht den Demon oder sowas? Ich finde, das ist hier eine ganz andere Sache, weil das hier von der Storyline her passt.
Du hast ja auch nur, was halt Olaf gesagt hat, Wyatt hat ja sehr viele Aktionen und er war halt ziemlich gleichwertig. Und wenn du halt bedenkst, jeder von uns weiß, The Fiend ist eigentlich halt noch stärker und unbezwingbarer, dann ist es auf einmal klar, alles klar, wenn die Story weitergeht, ist da jetzt eine richtige Gefahr auf den Titel, weil Wyatt war schon da dran.
Genau, und im Endeffekt hat ja auch Braun Strowman hier nur in Anführungsstrichen mit diesem Trick ja auch gewonnen. Also er hat ja quasi einen Bray Wyatt hinters Licht geführt. Er hat sein Vertrauen ausgenutzt in dem Moment und hat diese Schwäche quasi für sich verwendet und hat dafür gesorgt, dass ein Bray Wyatt dann eben hier unachtsam ist in dem Moment. Er kann den Power Slam zeigen und dann war das Match hier gelaufen. Naja, aber wir kriegen den Fiend auf jeden Fall dann doch noch in dieser Fehde und das haben wir uns ja im Endeffekt, haben wir uns das ja alle schon vorhergesehen, wenn man ehrlich ist. Ja. Insofern keine große Überraschung hier. Braun Strowman behält seinen Titel und die Fehde geht auf jeden Fall weiter. Es gab danach ein Segment, was wir jetzt schon sehr oft gesehen haben. Unser Hacker hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und ja,
darf ich mal sagen, dass ich das echt interessant finde mit diesem Hacker?
Also, was glaubst du, wer ist es?
Hornswoggle vielleicht wieder, keine Ahnung. Wie damals mit dem Anonymous Raw General Manager. Gute Frage. Keine Ahnung,
vielleicht. Soll das nicht ein Ali sein?
Mustafa, ja, wollte ich gerade sagen, Mustafa Ali, auch mit diesen Kreisen oder sowas, die ja, wird ja irgendwie zusammenpassen.
Ja.
Aber ich finde es irgendwie ganz cool. Das hat was Mysteriöses, wo ich sage, da bin ich mal gespannt, was dahinter steckt. Nicht so wie bei dem Käfig von Roan.
Ich sag schon mal, Sammy Callahan wird es nicht sein.
Vielleicht auch einfach eine große Spinne.
die ganze Zeit tippt an der Tastatur oder was?
Kommt Drew McIntyre von hinten, haut mit der Leiter drauf, mit einer Treppe drauf. Story Ende.
Ja, schade. Machen wir weiter. Dann haben wir das große Match um die WWE Championship zwischen Seth Rollins und Drew McIntyre. Und hier müssen wir natürlich erstmal Seth Rollins Entrance ansprechen, weil Seth Rollins hat passend zu seinem Monday Night Messiah Gimmick auch endlich eine neue Musik bekommen. Und Kai, ich weiß, Burn It Down war immer einer deiner Favoriten. Was sagst du?
Der ist schon ein krasser Schritt, oder? So von, also, das ist ja so ein sehr beständiges Team, was ja schon viele Leute kennen. Und gerade mit diesem Burn It Down, das ist dann schon ein krasser Schritt, das zu ändern, oder? In diese neue Messiah Music. Aber ich mag's. Es passt. Und ich, also auch diese selbstgefällige Grinsen, mit der man dann reinkommt, wo er so weiß, so, ja, ich bin es, euer Seth. also so preach it. Das finde ich irgendwie, also ich finde, das passt alles super gut zusammen. So der Look, den er hat, so die Mimik, wie er es verkauft, auch die Gestik dabei, immer dieses Arme ausbreiten. Das ist einfach ein geiles Paket.
Okay.
So wie das Leute auch geschrieben haben, als Rollins damals seine Bilder damals geschickt hat.
Genau, wollte ich gerade sagen. David, wie siehst du hier das, diese Gimmick-Änderung oder diese Gimmick-Anpassung, Musik-Anpassung?
Alles richtig gemacht. Es passt halt zum Entrance, wie er rauskommt, auch diese ruhige Art. Wichtig ist auch generell für mich beim Heel-Turn, ich möchte auch, dass halt nicht nur die Optik sich ändert, sondern auch die Musik sich ändert. Die passt in dem Moment halt sehr gut. Umso schöner wird irgendwann mal sein, wenn man einen Face-Turn kommt, wo dann plötzlich Burn It Down zu hören ist. Dann hast du halt den Pop. Du hast auch hier eine gute Musik gewählt, die halt bei der Crowd keine Reaktionen zieht. Also Reaktionen dahin geht, dass man halt mitmacht oder das abfeiert oder so, sondern einfach, du siehst halt den Kerl, der Messiah, der halt in aller Ruhe in den Ring kommt und alle Zeit der Welt hat. Passt alles richtig.
Ich finde die ein bisschen zu generisch für meinen Geschmack. Also ich finde, die klingt halt wie aus der tausendsten Audiobibliothek ausgewühlt.
Das hast du bei WWE aber gerade bei sehr vielen.
Das macht's ja nicht besser.
Ja, ich sag's aber, hier ist es aber nicht so schlimm, weil das ist halt einfach.
Ja, weil es ein Heel-Charakter ist.
Ja, sowas kann halt auch mit Absicht langweilig sein.
Das stelle ich mir nämlich auch, also das kann ich mir auch vorstellen.
Weil das ist halt einfach, es ist ja auch in Anführungszeichen ja ein langweiliges Gimmick. Es ist halt einer, der sehr ruhig rauskommt, das ist halt kein Mega-Pop oder so dabei oder so Spannung. Da passt es halt, so, dass halt passend dazu einfach mal langweilige Musik kommt.
So, hier kommt da euer Heiland.
Ja, ich verstehe eure Begründung. Alles, was mir fehlt, ist der Glaube. Nein, Quatsch. Mir ist es halt ein bisschen zu wenig episch, weil das gehört ja auch so ein bisschen zu ihm, dass er so ein bisschen sich ja selbst beweihräuchert. Ich finde, da hätte man ein bisschen mehr, nicht Wiedererkennungswert, aber ein bisschen mehr Wucht, vielleicht mit Chören, vielleicht mit irgendwas anderem, was aus diesem kirchlichen, sakralen Bereich irgendwie damit reinspielt.
Du hättest ihm auch einfach das Bailey-Theme geben können.
das würde auch passen. Aber du hast doch auch dann dadurch, dass es halt so ist, kannst du doch halt sowas mit Chören zum Beispiel beim großen Pay-Per-View machen. Später mit Publikum.
Ja.
Hey, hab Geduld, habe Glaube.
Nee, genau. Nee, aber ich muss auch sagen, dass mir dieser Wechsel auch von wegen Geduld passend dazu, mir kam der auch zu spät. Ich finde, das hätte man auch schon früher machen können, dass man diesen Schritt vollzieht.
Ja, das ist richtig.
Na, aber ansonsten, dass der eine neue Musik braucht, damit du nicht mehr diesen Burn It Down Wiedererkennungswert hast, da sind wir uns auf jeden Fall alle einig. Das heißt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich find's nicht perfekt. Ich kann eure Begründung nachvollziehen, aber ich finde, ich habe mehr Recht als ihr.
Immerhin, so. Wir haben nicht gesagt perfekt, wir haben gesagt, das passt zum Charakter. Und wir haben Recht. So.
Ist ja auch egal. So, kommen wir zum Match. Das war ein längeres Match, was wir hier auf der Card gehabt haben. Mit, ich glaube, gut an die 19 Minuten so um den Dreh, 19, 20 Minuten fast. Und ich beklage mich hier nicht. Das Einzige, was man natürlich jetzt hier machen könnte, wäre die Klagerei, dass man einen Drew McIntyre ein bisschen zu stark dargestellt hat. Wir hatten am Anfang einen Drew McIntyre, der sehr dominant gewesen ist und dann vor allem mit seiner Kraft hier dominiert hat, beispielsweise mit den Schlägen, mit den Chops, den Rollins immer wieder rausgeschickt hat. Und dann
Suplexes.
Irgendwann, genau, Suplexes, das ist eh sowas, da muss man gleich mal drauf zu sprechen kommen. Ich sehe da Brock Lesnar, den schottischen Brock Lesnar vor mir, phasenweise. Aber wir hatten einen intensiven Beginn, bis dann eben auch der Kampf sich nach draußen verlagert hat und dann Rollins langsam ja die Kontrolle übernommen hat und gerade dann auch versucht hat, einen McIntyre hier zu Boden zu bringen. David, wie hat dir die Anfangsphase gefallen, bis da auch gerade einen Rollins hier das Kommando übernommen hat?
Ich fand's gut. Also ich insgesamt stört mich halt die Extremdominanz von Storman, weil mich das zu sehr an
Roman Reigns
halt, von McIntyre, weil mich das zu sehr an Roman Reigns halt erinnert vom Booking her. Die Anfangsphase war aber gut, weil man muss halt ganz klar sagen, McIntyre ist halt derjenige, der ja so in den Kampf kam, wie er sich vorher in den Promos gegeben hat. Also wirklich dieses sehr selbstsichere und sehr dominante, bis halt Seth Rollins eher, wie soll man sagen, eher durch Taktik dann die Oberhand gewinnen konnte. Ich mochte das. Was ist mit meiner Stimme los? Entschuldigung.
Und da hat ja unter anderem ja, ich fand auch so ein bisschen den Kollegen Samoa Joe hier ja so ein bisschen nicht gefoppt, aber er hat so ein paar Aktionen von ihm übernommen. Also diese Aktionsfolge, wo er erst den Single Leg Boston angesetzt hat, dann die Übergang in den STF und Drew McIntyre so versucht hat, ein Seil zu krabbeln und dann nochmal in Crossface gegangen ist. Das ist eigentlich eine Aktionsfolge, die wir sonst von dem Samoa Joe kennen, der hier natürlich auch am Mikro gesessen hat. Was mir übrigens sehr gut gefallen hat, wie er auch das hier kommentiert hat. Also sowohl die Aktionen von dem Rollins als auch die Psychologie eines Drew McIntyre. Das mochte ich ganz gerne. Und Kai, es war ja schon so, dass ein Rollins dann nach und nach die immer größeren Bomben ausgepackt hat. Es ging dahinter so weit, es gab noch mal einen zweiten Dive nach draußen, der fast so wie ein Crossbody ausgesehen hat. Und dann gab es ja gleich mehrere Kniestöße an den Kopf. Also erst von der vom Apron aus, dann eins von der Barrikade und dann noch mal ein drittes Knie vom Kommentatorenpult aus. Wie hat dir das gefallen?
Mir generell die Härte, die du hier so drin hattest, die hat mir gut gefallen. Also weil das war dann auch logisch, dass Rollins dann diese Aktion durchbringt, weil er gemerkt hat, okay, über Power komme ich jetzt nicht weit, aber über Geschwindigkeit und Härte. Und das zeigt sich dann in diesen Suicide-Dives, das zeigt sich in diesen Flying Knees, die er dann die ganze Zeit zeigt. Das mochte ich eigentlich ziemlich gerne. Also ich fand, das hat Sinn gemacht. So klar, wir dessen Rollins den jetzt nicht auspowern oder sowas. Fand es dann aber auch wiederum gut, dass dann durch seine Stärke auch ein Drew immer wieder zurückkommen kann. Der ihn dann, glaube ich, irgendwie auf oder gegen das Kommentatorenpult geschmissen hat. Das war alles irgendwie sinnig, wie diese Dominanzphasen sich abgewechselt haben oder unterbrochen wurden, sage ich jetzt erst mal. Weil irgendwann ab dieser Szene, da wurde es dann ja auch spannend, wo es dann wirklich in Richtung Nearfalls ging. Wo dann zum Beispiel Drew dann seine Spinebuster hittet. Und was auch so ein krasser Face-Move geworden ist von McIntyre, ist dieses, ich kassiere irgendwie 2-3 Bomben und komme dann bei 1 wieder raus. Was er auch hier wieder gezeigt hat. Muss ich dann generell sagen, weil ab diesem Zeitpunkt kommen wir ja in so eine schon teilweise krasse Nearfall-Phase, wo sie sich so ein bisschen hochschaukeln. Auch hier wieder ähnlich wie beim Match zwischen Rollins und Kevin Owens bei Mania. Das ist wieder so ein Match, wo du denkst, Mann, das ist echt schade, dass hier gerade keine Crowd da war. Weil hier gab es dann so viel hin und her, gerade am Ende, wenn ich jetzt mal ein Stück vorspringe, wo es dann eben diesen Claymore-Kick geben sollte von McIntyre, was auch ein bisschen komisch war, dass er runtergezählt hat, weil ich war so, ja, ich mag es halt prinzipiell schon, aber dass keine Crowd da zum Mitmachen. Dann gab es ja diesen Claymore-Ansatz in den Superkick und dann den Curbstomp. Und ich dachte für eine Sekunde, ist es das jetzt? Und dann kam er ja irgendwie bei 2,9 raus. Und also mit so einer Crowd, die wäre halt ausgerastet. Ne? Und das fand ich echt schade, weil die beiden haben ja wirklich ein richtig gutes Match abgerissen. Und da muss man sowieso sagen, also McIntyre sowieso loben, auch weil es irgendwie cool ist, die Sache auch mit Lesnar. Und der irgendwie auch hier gezeigt hat, so als erste Titelverteidigung, das war dann schon eine Hausnummer. Muss aber trotzdem auch irgendwie Rollins loben, der auch seit Mania richtig, richtig krass abreißt. Also das Owens-Match hat mir gefallen, obwohl keine Fans da waren. Das Match hier hat mir super gut gefallen, obwohl keine Fans da waren. Ich hoffe, das geht so weiter.
Ich glaube, Rollins hat einfach irgendwie ein Gespür oder einen Dreh rausbekommen, wie man das halt ohne Crowd gut hinkriegt. Er redet ja auch viel.
Ja,
aber zumindest in richtigen Momenten. Das gefällt mir. Ich musste auch an WrestleMania gegen Owens denken, wo ich dann auch dachte, ja, so macht es Spaß, so stört es mich nicht, dass keine Crowd dabei ist.
Und halt trotz 19, 20 Minuten. Das ist das Gute dabei.
Ich möchte hier gerade noch mal das Stilmittel der Kickouts und Nearfalls und Pinfalls hier irgendwie aufgreifen, was Kai gerade so ein bisschen angeschnitten hat. Das war ja ganz interessant, dass hier ja quasi die Dauer des Pinfalls quasi so eine Art, ja, wie so eine Art Lebensanzeige von einem Drew McIntyre gewesen ist, weil der erste Kickout, der kam nachdem Rollins hier eine ganze Reihe von Kicks angesetzt hat, da ist er noch bei 1 ausgekickt. Ich glaube, vorher war noch mal eine Aktion, wo er bei 1
ausgekickt ist. Ja, zweimal bei 1.
Genau, zweimal bei 1 ist er ausgekickt. Und dann gab es ja diese Superplex Falcon Arrow Kombination. Da ist er dann nur noch bei 2 ausgekickt. Und dann eben später, das hat Kai auch gerade eben angesprochen, diese Aktion, wo Rollins den Claymore durch den Superkick konnte und danach den Stomp zeigt, wo er dann wirklich ein sehr gut getimter Nearfall da gewesen ist, der dann irgendwie bei 2,8, 2,9 gewesen ist. Das hat für mich auch super funktioniert. Ich finde, die beiden haben es gut geschafft, hier eine zusätzliche Dramatik in den ganzen Abschluss dieses Matches reinzubekommen. Und auch, dass du das Gefühl gehabt hast, so, die packen jetzt schon die schweren Geschütze auch. Auch, dass ein Rollins aus dem Future Shock DDT ausgekickt ist, der zwar nur so ein Trademark-Move ist, jetzt kein Finisher unbedingt, aber trotzdem, das fand ich auch ganz gut. Und David, wie fandst du hier den Abschluss, wo wir ja diese schnelle Abfolge gehabt haben, diesen Stomp-Versuch, den Headbutt, den Superkick und dann quasi aus dem Schwung des Superkicks federt ja dann ein McIntyre in die Seile, ich federe gerade virtuell mit meinem Stuhl übrigens, federt in die Seile und kommt da sofort mit der Claymore rausgeschossen und dann gibt's eben den Pinfall. Wie hat dir quasi dieses Hin und Her hier gefallen?
Ich mochte das, weil du einfach genau das gemerkt hattest, quasi der Lebensbalken von McIntyre wurde halt immer kürzer und bei Seth Rollins hast du ein bisschen die Verzweiflung gemerkt, so, was muss ich denn noch machen? Und dann halt dieses, okay, jetzt gebe ich halt alles und ich fand diesen Claymore out of nowhere sehr cool. Also einfach, ich habe ihn auch nicht kommen sehen. Es ging halt so schnell und man muss halt auch sagen, Drew McIntyre ist halt einer der wenigen Big Men, die halt auch wirklich sehr schnelle Aktionen zeigen können und auch teils akrobatische Aktionen im Laufe des Matches. Ich fand das hier super, weil das war wirklich komplett glaubwürdig vor allen Dingen für mich. Der kam ja mit so einer Wucht aus den Seilen geschossen, hat getroffen und ich dachte, alles klar, der ist K.O., da geht gar nichts mehr.
Hat auch einen Rollins nicht blöd aussehen lassen. Also der wurde jetzt der wurde jetzt ja nicht komplett dominiert, sondern das kam wirklich aus dem Nichts. Wo du sagst, ja gut, so kann man halt verlieren.
Das hatte so ein bisschen was von wegen, ich hab jetzt gescheckt, was du vorhast, ich kann das lesen, bumm, ausgekontert. Einfach weil man sich halt jetzt gelesen hat oder zumindest die Move-Abfolge gelesen hatte. Das hat kein bisschen dadurch schwach ausgesehen, sondern es war einfach so schnell, egal wer da gestanden hätte, der wäre halt umgefallen.
Was man eh nochmal ansprechen muss, dieser, Drew McIntyre da in diesem Tree of Woe hing und Rollins auf den Seilen stand und der dann diesen German Suplex gezeigt hat, wo du denkst, ja okay, der schmeißt ihn zurück, aber Rollins wirklich so einen kompletten Moonsault gesprungen ist, wo ich eine Sekunde Panik hatte, weil der Kopf so tief über dem Boden war. Wo ich dachte, oh, den hat er jetzt aber mutig gesellt.
Das stimmt. Wir haben auf jeden Fall die Titelverteidigung von Drew McIntyre. Danach gab es den Handshake und auch einen Drew McIntyre, der sich bedankt. Zuvor gab es schon eine Sequenz, wo ein Rollins einen Stuhl in den Ring gebracht hatte und überlegt hat, ob er den einsetzen soll. Der Referee hat gesagt, nein, wenn du das machst, dann wirst du disqualifiziert. Und dann hat Rollins den tatsächlich weggeworfen. In Kombination jetzt mit dem, was hier zum Ende passiert, der Handshake, ne, wir sind doch respektvoll zueinander. Kai, glaubst du, das ist einfach nur eine List von dem Monday Night Messiah, um sich hier das Vertrauen zu ergaunern?
Ich glaube schon. Also das passt ja auch so ein bisschen in die generelle Seth Rollins Art. Also, so das haben wir jetzt ja schon in vielen Rollins Charakteren gesehen. Dieses, ja, ich drehe Sachen so, dass ich sie zu meinem Vorteil nutzen kann. Und vielleicht bringt mich dieser Handshake irgendwie nicht in einer, aber vielleicht in 2, 3 Wochen weiter, besser als wenn ich jetzt einfach nur rausgehen würde. Also, ich glaube, das war jetzt nicht diese stinknormale Respektsbekundung, die es sonst gibt. Sondern ich glaube, das war ein Handshake mit Intention dahinter.
Sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass das jetzt so ein bisschen Respektschiene geben wird, aber ich glaube, dass wir die beiden dann hier wieder gegeneinander sehen werden. Ich glaube auch, dass da die Fehde noch nicht vorbei ist, weil dafür war es eben auch vielleicht ein bisschen, war zwar ein klarer Sieg trotzdem, aber es war ein bisschen zu schnell und wie du schon richtig gesagt hast, gerade Seth Rollins ist ja immer jemand, der da auch das Vertrauen seiner Mitmenschen, egal in welcher Form, gerne ausnutzt. So, dann haben wir das Match hier auch. War auf jeden Fall ein gutes Titelmatch, wie ich finde, was die beiden hier gezeigt haben. Und damit kommen wir zum
Main Event. Übrigens,
wir haben noch ein Interview, haben wir noch.
Von den normalen Sachen war das für mich definitiv Match of the Night.
Ja. Sehe ich auch so. David?
Ja, klar.
Gut. Wir haben noch ein Interview mit R-Truth, der hier Backstage ist und eigentlich feiern möchte, aber ihm fehlt ja sein Herzallerliebstes. Und er kündigt an, dass er sich den 24/7 Championship von Tom Brady holen wird. Rob Gronkowski und so. Also wir werden den 24/7-Belt anscheinend dann demnächst wieder sehen und mal schauen, was man damit anfangen wird. So, wenn nicht noch jemand was zu dem R-Truth-Interview sagen möchte, springen wir zum Main Event. Zu den Main Events eigentlich.
Jetzt hast du mal wirklich ein Double Main Event. Nicht so dieses Kack bei Mania, was du sonst immer sagen. So, nee, das hier ist mal ein Double Main Event.
Aber so richtig, ne? Beide Matches liefen gleichzeitig ab. Ich fand's dann auch ganz witzig. Also, Main Event ist natürlich sind natürlich die Money in the Bank Ladder Matches hier der Herren und der Damen. Witzig fand ich auch, dass die Damen und die Herren hier quasi so getrennt voneinander gestartet sind. Also die Damen erstmal unten in der Lobby quasi und die Herren im Gym und dann auch so peu à peu aufgerufen worden sind. Also am Anfang erstmal Lacey und Nia, dann Otis und AJ im Gym, dann Shayna und Carmella in der Lobby wieder, Aleister Black und King Corbin im Gym, Dana Brooke und Asuka. Erstmal Dana Brooke, Asuka war weg, die hat man nicht gesehen. Und dann eben noch Rey Mysterio und Daniel Bryan. Und ich fand das schon witzig. Ich hatte so das Gefühl gehabt, dass sich hier Daniel Bryan richtig drauf gefreut hat. Ich weiß nicht, ob es ehrlich oder gespielte Freude gewesen ist. Aber
das war auch die Sache, weil der kam da so rein, so Leute, jetzt wird gekämpft oder sowas. Und ich habe dann auch zu meiner Freundin gesagt, also aus dem Ding kannst du auch so ein Meme bauen, was ich sage, so, das bin ich, wenn ich mich zum ersten Mal nach Corona wieder mit Team Prost treffe. So komme ich dann auch da rein. So generell diese Entrance von den Leuten, das hat mich so daran erinnert, das gab es ja mal auf YouTube, so typisch Don't Try This At Home, wenn so Leute Wrestling-Matches nachgestellt haben und dann irgendwie so mit Entrances so in ihr Kinderzimmer oder sowas reinkamen, so sah das ein bisschen aus. Das hatte so einen liebevollen Trash-Faktor, wie die einfach so von der Seite so, ja, hier bin ich. Und dann waren dann auch diese Einblendungen, also das hatte so YouTube 2007-Vibes, aber im positiven Sinne.
Ich fand das auch ganz witzig. Und es war halt eben anders. Und das passt natürlich dann auch irgendwie zum Match, weil hier sind wir dann natürlich im Headquarter hier von WWE. Und das Match startet dann ja auch gleich mit dem Dive von Asuka, die dann oben auf dem Balkon quasi steht, auf die ganzen Damen draufspringt und dann als nächstes rückwärts, merkwürdigerweise, Richtung Aufzug tanzt und dann mit dem Aufzug nach oben fährt. David, wie fandst du hier den Auftakt?
Ich bin da leider anderer Meinung als ihr. Ich hatte da echt anfangs Probleme damit, mit den Entrances, dass halt alle direkt nebeneinander standen. So, ja, passt schon, alles gut. War halt Trash. Der Stunt war gut. Natürlich auch wieder ein bisschen ich fand's halt schwierig, dass halt alle K.O. waren, komplett tot. Und dann Asuka in den Fahrstuhl reinging. Ich dachte, alles klar, sie fangen sie auf, weil ich einfach nur dachte, ey, wenn ihr einen Fahrstuhl in dem Gebäude habt, kann der bis ganz oben fahren. Es besteht kein Grund, warum sie jetzt auf der Mitte sagen sollte, ja, ich steig da wieder aus.
Also das verschiedene war das Systeme, die fahren nicht bis überall. Die fahren immer so, das ist immer eine Aufzuganlage für zwei Geschosse. Haben die da so gebaut, hat Gründe.
Ja, wenn es halt so erklärt worden wäre, das wäre halt einfach. Ich fand halt, der Anfang war auf jeden Fall spektakulär. Im Gym ging es ja auch direkt zu Sachen, es haben sich halt Paare gebildet. Ich fand den Spot immer sehr lustig, als King Corbin den Spiegel zerstört hat. Und dann seinen Blick nach dem Motto.
Ja,
ich wollte gerade fragen, nach dem Motto, das wird teuer.
Ja, ich weiß gar nicht, ist es was für teuer oder bedeutet das 7 Jahre Pech?
Nee, ich glaube, das wird teuer.
Ich glaube halt, dass es so eine Pechgeschichte wird, ehrlich gesagt.
Ich kann mir übrigens vorstellen, dass das so ein Foreshadowing auf seine Mordlust war, die wir später noch am Ende des Matches gesehen haben.
Da können wir später drauf zukommen, bitte. Was ich immer gut fand von Grundlegenden her, dass die versucht haben, es so zu machen, dass jeder Wrestler oder die Wrestlerin oder zumindest die meisten so ein bisschen, jeder so eine kleine eigene Story hatte. Also AJ Styles war halt der im Grunde genommen immer hinterher lief, dann von einer blöden Situation in die nächste kam und immer in den Stich gelassen wurde.
Das stimmt.
Otis war halt, ja, der Durchgeknallte, der halt Spaß haben wollte und auch Hunger hatte. Asuka war halt eher so die komplett über, wie soll man sagen, überhypte Frau, die halt taktisch erst vorging, aber halt sich nicht richtig unter Kontrolle hatte. Dana Brooke war halt für mich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Comedy-Faktor. Also die halt gerne ausrutscht, die auch
so ein bisschen die Blöde.
Ja, so ein bisschen die Blöde, die halt alles abkriegt. Nia Jax war natürlich, ja, wie immer. Und, nee, ich mochte halt diese kleinen Storys da drin. Das halt so, du eigentlich wusstest, ah, wie geht denn die Reise von demjenigen gleich weiter?
Wie geil war es eigentlich auch, dass Otis die ganze Zeit durchgelabert hat bei den Entrances. Und einfach immer, so die kommen rein, du hörst immer im Hintergrund Otis irgendwas erzählen. Du bist so, Mann, das ist er, mein Otis.
Ja, ich glaube, das ganze Match hier so Revue passieren zu lassen, das wird ein bisschen schwierig. Wir können so ein paar Spots hier vielleicht mal aufzählen. Es ist halt, also, ich muss sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Auch viel, viel mehr Spaß, als ich es eigentlich gedacht hätte und als ob es eigentlich normal gewesen wäre. Aber mir hat gerade diese Klopperei durch das Headquarter, da stecken halt so viele kleine Gags dazwischen, jo, dass es mir Spaß gemacht hat.
Die ganzen Cameos zum Beispiel.
Also ja, außer dem wahrscheinlich miesesten Doink the Clown-Darsteller, den sie finden konnten.
Wo ich mir
ja
auch gedacht habe, also das habe sogar ich gesehen.
Doink hätte man weglassen können, der Rest war aber cool von Cameos. Ja.
Aber genau, auch so, dass die sich da nicht selber ernst genommen haben. Und auch, wo du wirklich gemerkt hast, nee, das ist jetzt hier gerade nicht mega ernst, sondern das ist auch alles Spaß. Immer diese Musikeinblendung im Hintergrund, so in ja, ein bisschen leichter, wo dann auch so bei Vince lief dann sein Theme, bei Stephanie McMahon lief dann das. Und je nachdem, wer dann da war, da liefen immer so einzelne Sachen. Und man hat sich ja auch nicht, ja, also man hat auch nicht davor gescheut, Wrestler in Anführungsstrichen blöd aussehen zu lassen. Zum Beispiel wurde sich da irgendwie, also ich springe jetzt komplett, wenn was anderes ist,
konnte
ich
ja, mach einfach. Das Match war eh chaotisch.
Wo sich dann AJ und Brian geprügelt haben und auf einmal waren die bei Vince im Büro und dann wie so zwei Brüder oder sowas, die so vorm Vater stehen, dann so, ja, ich war das nicht, der war das. Und die dann noch dann so aufräumen, natürlich. Und dann sagt AJ zu Brian, ja, du warst schon richtig feige da geraten. Aber er so, wie ich? Du hast doch die Stühle aufgeräumt. Und einfach denkst du, ja, da sind gerade so zwei World Champions, die da so stehen. Und dann wirken sie da gerade aber wie so zwei Brüder, die sich so vorm Vater geprügelt haben. Du weißt, das hatte einen geilen Charme.
Können wir mal anmerken, wie krass das ist, dass Vince im Büro ein Dinosaurier-Skelett hat?
Das weiß man aber.
Ich habe einfach nur gedacht, was ist das denn? Und zum anderen, er hat sich im Übrigen die Hände falsch desinfiziert. Möchte ich nur mal sagen, das macht man anders. Aber ich fand das halt als Fansicht oder aus Fansicht einfach auch dahingehend interessant, weil die haben, anders als bei dem Randy Orton gegen Edge-Match, sind sie ja wirklich komplett durch die Etagen durch und du hast halt einfach manche Bereiche gesehen, die du ja so nicht kennst oder dich halt gefragt hast, ja, wie machen die das? Wie sieht es bei denen eigentlich aus?
Ey, wie geil ist dieses Ding bitte eingerichtet? So, also das sieht richtig toll aus. Ich glaube, du könntest mich da einfach einen Tag mal absetzen. Ich würde da nur durchlaufen. So, auch da sind die Bilder und hier und da. Und jeder Raum sieht irgendwie geil aus. Und dann hast du da irgendwie einen coolen Teppich. Aber auch, also das
und in einem Raum ist ein Sarg.
Ja, also dieses ganze Gebäude sieht einfach nur geil aus. Also ich finde das super Hammer. So, ich würde gerade sagen, ich würde da super gerne einfach mal arbeiten. Aber ich glaube, du kannst da relativ schnell gefeuert werden, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben.
Also, mal eine Frage. Hatte die eigentlich, bei einer Stelle hatte ich echt einen Fremdschämen-Moment, und zwar, als Stephanie McMahon, Anführungszeichen, aufgetaucht ist mit einem Handy-Video und so getan hat, als wäre sie da. Also, ich habe dann nur gedacht, das musste jetzt nicht unbedingt sein. Es war ein bisschen komisch.
Ja, das passt ja eben auch von der Bildästhetik und vom Bild, von der Bildqualität halt eben auch nicht so wirklich. Ich fand auch diesen AJ-Moment mit dem Undertaker-Raum fand ich so ein bisschen merkwürdig. Auch, dass AJ jetzt plötzlich mit Postern redet. Also vorher noch mit die Sache mit Randy, mit Randy Orton, mit Rey Mysterio irgendwo. Und dann geht er zwei Ecken weiter und dann bleibt er an diesem Undertaker-Poster hängen, bekommt ein Flashback. Das lasse ich mir ja noch gefallen.
Aber Moment, AJ Styles hat es ja auch hinbekommen, unter einer Hantelbank nicht hervorkommen zu können, obwohl zwischen der Hantel und der Brust irgendwie 10 Zentimeter Platz waren.
Ja, eben. Also das war so ein bisschen was. Ich mochte diesen Brother-Love-Spot übrigens sehr. Den fand ich ein bisschen witzig. Als da alle durch die Gegend gelaufen sind und Ray macht an der Toilette Halt, weil er ein Geräusch hört. Und dann kommt Brother-Love da raus und sagt,
und die hier, Essensschlacht.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Wir hatten diesen Spot gehabt mit dem zweiten Koffer, dem dritten Koffer vielmehr, mit den Damen, wo Dana Brooke im Konferenzraum den Koffer voller Geld abhängt. Ich würde gerne wissen, ist das echtes Geld oder
mich auch glaubt gefragt. Ihr das?
Ja, vor allem, warum nimmt ihr nicht mit? Ich würde ihn einfach mitnehmen.
Ja, dann hat sie danach das Bild auf den Kopf bekommen, sah da ein bisschen doof aus, später ist noch ausgerutscht, das sah auch ein bisschen doof aus, also generell war das hier nicht ganz so ernst zu nehmen. Aber ich mochte diese, das hat für mich so diesen Charme von einem ja, Bugs Bunny Cartoon gehabt oder so, weil das ist immer irgendwas, was witzig gewesen ist und was passiert ist. Es war jetzt kein Wunder, wie geiles Wrestling-Match, aber es war irgendwie trotzdem unterhaltsam auf eine gewisse Art. Und dann kommen wir jetzt mal hier, also was man natürlich sagen muss, also wrestlerisch konnte ja keiner glänzen. Also das muss man ganz klar so sagen. Darum geht's halt hier eben dann auch. Das war auch nicht der Sinn dahinter, sondern das war eben Unterhaltung, die man hier machen wollte und kein Wrestling so in dem eigentlichen Sinne. Kommen wir zur ersten Schlacht.
Ja, also das hatte so ein bisschen so wie bei Nintendo die Super Smash Bros. So ein Prinzip, so jeder kämpft einfach mal gegen jeden, weil um zur ersten Schlacht zu kommen, wo dann auch alle so im Getümmel waren, da haben sich ja wirklich Männer und Frauen auch getroffen, wo dann da Paul Heyman saß und am Essen war, auch wieder klassischer WWE-Humor, so ja, der dicke Mann isst viel, aber meine Güte, wo dann auch dann irgendwann in diesem Hin und Her nimmt dann Shayna Baszler Rey in diesen Sleeper Hold und ja, merkt dann irgendwann erst so nach 5 oder 10 Sekunden, oh warte mal, das ist ja gar kein Gegner von mir. Und auf einmal kommen dann Nia Jax und Otis beide von der Seite angerannt und Ray ist komplett fertig. Ich sag, ja, so natürlich ist das jetzt, können wir das jetzt überanalysieren. Oder man kann einfach sagen, nee, ist schon verdammt witzig.
Ich mochte auch hier wieder die musikalische Untermalung übrigens. Also da hat man ja auch die Musik gewechselt. Und da lief ja, als Otis hier gerufen hat, Food Fight, lief ja dann auf einmal die Ode an die Freude im Hintergrund.
Stimmt.
Und ja, das war super. Das hat auch so gut gepasst und der Schlusspunkt am Ende war dann die Powerbomb von Nia gegen Carmella und damit endete dann auch wirklich das Lied und dann ging es eben wieder in das andere Stück über irgendwo.
Aber da kam noch die Torte.
Genau, das kam dann eben danach. Dann ist Otis ist ja rausgegangen, dann Richtung, ja weiß ich gar nicht, ob das die Buffetabteilung, nicht die Buffet, die Dessertabteilung da ist. Dann findet er den Kuchen und dann kommt John Laurinaitis auf seinem Scooter vorbei, dem er dann eben noch die Torte ins Gesicht schlägt. Ja. Ich fand's witzig.
Ja, es war natürlich Trash. Also von daher.
Deswegen.
Was will man mehr?
Genau, das ging ja dann auch so weiter. Also dann auch Asuka, die dann da irgendwie diesen Facility Manager, glaube ich, würde man es heute nennen, trifft und fragt so, wo geht's hier nach oben? Wo geht's hier nach oben? Und er versteht halt kein Wort. Dana Brooke rutscht aus. Das war übrigens der einzige Spot, wo ich gesagt habe: so, oh, bisschen, das war ein bisschen zu dämlich, ein bisschen zu platt, ehrlich gesagt, ne? Danach gab es die Geschichte mit dem McMahon-Office, was wir dann eben gehabt haben. Ja, und dann ging es eigentlich auch schon aufs Dach. Und ich muss sagen, das ist dann der Teil, den fand ich mit am langweiligsten am ganzen Match.
Aber der war ja auch sehr kurz eigentlich, ne? Also da hat es ja nicht viel hin und her. Und ich fand es erstmal gut, wie sie es gelöst haben, weil ich mich immer gefragt habe, wie machen sie es, wenn alle oben sind? Und es war ja so, dass dann erst das Frauenmatch stattfindet, dass dann da so ein bisschen hin und her war. Aber da war jetzt ja auch nicht viel Nennenswertes bei. Naja, Jax war noch da, Lacey Evan und das typische Leitergekletter und Leiterumgewerfe, wo ich fand, dass die Leiter Naja Jax relativ böse getroffen hat.
Ja, ein ziemlicher hässlicher Press-Slam übrigens von Naja Jax gegen Lacey Evans.
Oh ja.
Aus diversen Winkeln gezeigt und aus Cam sah gut aus.
was ich da nicht verstanden habe, ist, dann ging ja, wenn wir jetzt direkt zum Ende kommen des Frauenmatches, weil wirklich vieles ja nicht mehr passiert, ging ja Asuka die Leiter hoch und dann wollte Corbin die irgendwie abhalten und meint so, nee, nimm den Koffer nicht. Wo ich mich auch gefragt habe, so, was hat er denn jetzt damit zu tun?
Es machte absolut keinen Sinn. Also dieser Moment war absolut sinnfrei, weil er braucht nur warten, häng du dein Ding ab, ich häng gleich meinen ab, fertig. Also es machte absolut keinen Sinn. Ich hatte in dem Moment, vorher hatte ich die ganze Zeit Spaß. In dem Moment, wo die aufs Dach kam, hatte ich richtig Probleme und mich nervten ganz viele Sachen. Also zum einen, dass die Kamera weiterhin so gemacht haben wie filmmäßig. Also zum Beispiel ein Move in Zeitlupe gezeigt wird. Da ging halt mein Wrestling-Fan-Kopf einfach nicht mehr mit. Weil in dem Moment oben wollte ich eigentlich ein Wrestling-Match sehen. Und sei es einfach nur noch 2 Minuten, aber eigentlich wollte ich da am liebsten noch mit Kommentatoren haben. Und stattdessen gab es halt Musik. Und je nachdem, wer im Ring war, gab es eine andere Musik. Und oh, ich hatte da richtig Probleme. Also ich möchte kein Wrestling-Match sehen, wo ich im Hintergrund Musik höre und keinen Kommentator. Und der eine Spot, den meinst du, war halt echt nicht nachvollziehbar für mich. Ich hatte generell halt Probleme durch die ganzen Kamerawinkel und Co., weil das halt sich nicht anfühlte wie Money in the Bank. Übrigens die beiden Spots, wo halt Corbin mal eben 2 Leute vom Haus wirft und es noch nicht mal irgendwie eine Erwähnung gibt, wäre natürlich auch anders gewesen, wenn ein Kommentator dabei
gewesen wäre. Ich fand das einfach geil. Ich will da auch keine Kommentatoren haben. Das wäre ein zu krasser Bruch gewesen, finde ich. Also, und ich finde es auch gut, dass es einfach nicht kommentiert wird. Weil das ganze Internet war danach so, Leute, das ist Mord. Der hat die vom Dach geworfen. Kann da mal bitte jemand drüber reden?
Also, und du hast den Aufprall doch gehört zweimal.
Also, ich fand das genau richtig so. Ich will ja nicht, dass da irgendwie Michael Cole rumschreit, so, oh Gott, der ist tot. So, nee, so, das war genau richtig, meiner Meinung nach, also ist ja ganz subjektiv, ne? Also ich fand es genau richtig so, dass da dann auch nicht irgendwie ein richtiges Match eingesetzt ist, dass dann auf einmal einer ins Mikrofon kommt und sagt, oh ja, jetzt sind wir hier oben, also weiter geht's mit da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt.
Ich hätte es halt am liebsten ganz anders gehabt, dass halt quasi die Kommentatoren oben sind und dann halt quasi warten. In dem Moment, wo die da sind, fängen so, ah, okay, da sind die Ersten, dann geht's halt los. Und dann halt auch wirklich ein Wrestling-Match sehen, heißt ja nicht ewig, aber ich wollte da oben wirklich nicht halt Zeitlupen-Moves haben oder halt Einblendungen vom Gesicht, wo du denkst, okay, da wurde gerade wieder ein anderer Kamerawinkel genommen, der eigentlich gar nicht da war, sondern das hat man nachgedreht. Das fühlte sich halt für mich nicht richtig an. Ist auch subjektiv, aber da war ich komplett raus.
Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich fand diesen oberen Teil, also den Teil oben auf dem Dach, auch problematisch. Die Sache mit dem vom Dach werfen von Rey Mysterio und Aleister Black. Da habe ich übrigens mittlerweile auch schon witzige Filmchen auf Twitter gesehen, also unter anderem dieses, wo sie den Sound von Goofy irgendwie drunter gelegt haben. Da musste ich sehr lachen. Aber man hat es ja vorher auch schon so ein bisschen entschärft, dadurch, dass man ja quasi von außen gezeigt hat, wie das aufgebaut ist und dass man da sehen konnte, dass da Matten waren. Also man hat es nicht so wie beim Giant gemacht und hat die Leute im Glauben gelassen, da wäre wirklich jemand vom Dach gefallen. Aber das war problematisch. Ich finde es auch ein bisschen schade natürlich, dass man hier so einen Aleister Black so sang- und klanglos entsorgt hat irgendwo. Das ist ja einfach dann raus gewesen. Die Sache mit Baron Corbin hat eh keinen Sinn gemacht, haben wir gerade eben schon gesagt. Und auch, dass dann zwischendurch nochmal ja, Michael Cole hier eingebrüllt hat, als Asuka den Koffer abgenommen hat, so, indeed, a historic moment for this woman, Asuka. Und ich mir denke so, Alter, dann halt doch gleich ganz die Klappe, bitteschön. Und lass
genau, Moment, entweder ganz oder gar nicht.
Genau, und lass den Moment ganz für sich stehen. Aber sag doch nicht so zwei, drei Sätze, er hat danach noch ein bisschen was gesagt. Aber das wirkte auch so wie, übrigens, du musst das jetzt noch einsprechen hier, Michael, sei mal gerade so nett, ne? Und als hätte man ihm nicht gesagt, dass da irgendwelche Emotionen mit dabei sein sollten. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, und das kommen wir dann mal zum Finish. Witzig, dass man AJ Styles Phenomenal Forearm einen Soundeffekt gegeben hat. Muss ich lachen, Entschuldigung. Dass man am Ende nochmal die Musik gewechselt hat. Kai, wird es dir gefallen, dass dann hier auch gerade nochmal einen Elias eingegriffen hat und einen Corbin runtergekloppt hat und dass dann oben ja dieses, wie nennt man das, heiße Kartoffel eigentlich so zwischen AJ Styles, dem Koffer und Baron Corbin gegeben hat?
Also ich glaube, das ist ein ganz krasser 50-50-Moment. Also entweder man sagt, ja, das ist komplett Kacke, oder man sagt jetzt, wie zum Beispiel ich, also das mit Elias, das macht ja irgendwo Sinn, ne? Also ich sag mal, Corbin hat auch hier wieder, also man, da zieht sich's durch, auch versucht ja Elias zu töten, noch vor WrestleMania, wo der den da von dieser,
der alte Massenmörder,
wo der den da so Scar-esque wie in König der Löwen von diesem Ding runtergetreten hat.
Von dem Balkon quasi.
Genau. Ja. Und dass sich dann jetzt ein Elias rächt, das finde ich eigentlich auch in Ordnung. Und das war ja auch eine Überraschung meiner Meinung nach. Und dann dieses Hin und Her, also es war ja so, dass dann AJ und Corbin beide den Koffer in der Hand hatten und dann ja dieser Schlag kam von Elias gegen Corbin, sodass eigentlich AJ den Koffer nur noch festhalten muss. Aber natürlich beide ziehen dran und dann auf einmal lässt Corbin los. AJ kann ihn nicht greifen, der Koffer fällt runter in die Hände von Otis. Klar, man könnte jetzt sagen, oh, ein AJ sieht dadurch so dumm aus und sowas, aber ich find's irgendwie charmant gelöst. Ich weiß nicht warum. Vielleicht auch, weil's Otis ist und ich's immer gesagt habe, dass der Typ ganz groß wird und ihr alle gelacht habt. Und jetzt seht, Kai hat recht. Also, weiß nicht, das hat irgendwie Charme, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht warum. Das hat mich so trash-mäßig bekommen. Und ich find's dann auch irgendwie, also ich glaube auch nicht, dass ein Otis jetzt normal gewonnen hätte, wenn kein Corona und alles wäre. Das kann ich mir bei Gott nicht vorstellen. Aber ich fand's irgendwie okay.
Ja, ich konnte damit leben. Es ist natürlich super albern. Man kann natürlich jetzt hier den Vorwurf machen, man hat mit so einer Matchart hier beide Stipulations oder beide Money-in-the-Bank-Matches so ein bisschen degradiert zu so einem Comedy-Ding, weil richtig ernst nehmen kann man das ja im Endeffekt gar nicht. Dafür hat mir dieses Match aber über drei Viertel der Zeit auch zu viel Spaß gemacht und ein bisschen Spaß kann man heutzutage auch ganz gut gebrauchen. Ich fand, da waren viele witzige Geschichten dabei. Ich weiß gar nicht, David, wie stehst du dazu?
Ich gebe zu, als ich sah, dass Otis den Koffer hatte, habe ich nur gedacht, hä? Das geht doch gar nicht, weil AJ hatte das doch kurz in der Hand und derjenige ist doch egal, ob das loslässt oder nicht, wenn er es in der Hand hatte, hatte das Recht dazu. Bis ich die Wiederholung sah und da dachte ich auch nicht, AJ, du Depp oder so, sondern das war verdammt gut ausgeführt. Das sah echt gut,
ne, oder?
Jetzt mal ehrlich. Das sah super aus, wirklich so nach Motten. Er hat halt alles versucht, den zu greifen, ging halt einfach nur nicht, hat ihn nicht zu fassen bekommen, fällt runter und genau in die Arme von Otis. Das sah für mich, in der Nacht, also vorher war ich angepisst, habe ich die Wiederholung gesehen, habe nur gedacht, das war verdammt gut gemacht. Und dann habe ich mich auch gefreut für Otis, der natürlich erstmal überrascht guckt, dann grinst. Und natürlich, es ist ein bisschen eine Degradierung, aber andererseits, aktuell weißt du ja auch nicht, was in ein paar Monaten sein wird. Und es tut halt dahingehend nicht weh, wenn du halt sagst, okay, dann machen wir halt jetzt nicht diese Big Spots, weil eigentlich sind gerade bei Money in the Bank dieser Spot, wenn man halt den Koffer abhebt, das bringt halt diesen Mega-Pop bei der Crowd, die rasten halt aus. Das gibt diesen Mega-Push und das konntest du heute halt nicht haben, weil du hast keine Crowd dabei gehabt. Und daher hat man eigentlich eine gute Lösung gemacht. Ich fand die Umsetzung wirklich richtig gut. Das habe ich erst in der Wiederholung gesehen. Vorher war ich wirklich der Mecker-Typ, der schon in den Chat schreiben wollte, von wegen, was ist das für eine Scheiße? Das ist ja völlig unlogisch. Und dann sage ich das echt gut.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Kofferträger hier mit Asuka und Otis.
Das ist einfach geil, das zu hören. Das mit Otis ist aber nie the Bank ist. Ich finde das so toll, ne? Also wirklich.
Ich würde das im Übrigen nicht unterschätzen mit Otis, so sehr wir halt den auch nicht da sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der halt so unerwartet halt immer mehr Sympathien
natürlich nicht
nur erwirbt, sondern dass die Leute halt sich auch hoffen, vor allem so, wäre doch mal was ganz anderes als halt die Superleute, die halt sonst immer einen Titel gewinnen oder halt so ein Titelmatch haben. Ist doch jetzt mal was anderes. Es ist halt jetzt mal so, ja, eigentlich der, der gar keine Chance hat.
Ich sag dir, das ist jetzt mal Gag beiseite, ne? Aber ich glaube halt schon, das ist so ein bisschen so dieses, so, das ist einer von uns, das ist so ein Malore. Also ich glaube, dass sich halt ganz viele Leute mit Otis identifizieren können. So dieses, ich weiß jetzt nicht so, ah, der Dicke und der kriegt die Frau oder sowas, aber ich, also so.
Nee, man hat sich ja gefreut
das,
da.
Das, was bei so einer Nia Jax, bei einer Lacey Evans ist mit hier, ich bin Marine und bla bla bla. Ich glaube, da hat Otis wirklich diese gegebene Likeability. Du sagst, du siehst den und magst den. Und dass Leute wirklich sagen, ey, der ist so wie ich. So, haha, Steaks essen, also egal wie trashig das ist, das ist super sympathisch irgendwo auch.
Ja, bin ich tatsächlich bei dir. Ich sehe aber tatsächlich noch nicht, dass er jetzt hier unbedingt um den Main-Title quasi antreten wird. Ich könnte mir auch vorstellen, er kann ja theoretisch auch die Tag-Team-Titles fordern mit seinem Kumpel Tucker. Er
kann auch den Koffer seiner Geliebten geben, man weiß es nicht.
Genau, ja. Das war ja mein Pick vorher. Ich habe ja gedacht, er rupft das andere Ding runter und gibt den wie heißt er?
Manny Rose?
Mandy Rose, genau, also, gibt's ja Mandy Rose weiter.
Was wäre jetzt eigentlich, wenn Otis jetzt wirklich den Koffer nimmt und für ein Tag-Team-Titel-Match einsetzt? Sagt man dann, oh Mann, ey, der hätte World Champ werden können? Sagt man so, Mann, ey, unser Otis. So ein sympathischer Typ. Auch fürs Team.
Ja. Egal. Also. Es ist immer Otis und ich finde es halt, gerade wenn wir analysieren halt Wrestling ja auch mal super ernst und so weiter. Otis ist halt so ein Faktor, den man nicht auf dem Schirm hat.
Ich hatte den immer auf dem Schirm.
Freut sich
ich
halt.
Ja nicht geglaubt.
Nein, ich meinte halt, dass du halt sagst, ey, irgendwie in oberen Riegen mal.
Für mich war das immer ein
Main-Event. Beispielsweise durch so einen Koffer. Und man macht halt alles richtig. Und ich will halt nicht wissen, was jetzt zum Beispiel irgendwann mal sein wird, wenn er halt Publikum ist. Und Otis ist ja mittlerweile ja auch richtig aufgebaut wurde. Es ist ja jetzt nicht nur Sympathie, sondern er hat halt jetzt wirklich eine verdammt gute Storyline gehabt, meiner Meinung nach. Und jetzt mit dem Koffer kannst du halt wieder eine Storyline aufbauen, wo du die Sympathie nur noch mehr hochballerst. Und dann kann es halt sein, dass du halt unerwarteterweise halt einen kleinen Star hast.
Jetzt für eine kurze Zeit. Ohne Spaß, stell dir einfach mal vor, irgend so ein Main-Event-Match um einen Haupttitel, dann kommt Otis raus, zeigt einen Caterpillar, casht ein und ist Champion. So, wie geil wäre das bitte?
Ja, wir hatten schon genug andere Money-in-the-Bank-Sieger, ich sag's nur, Jack Swagger und Co. Da war es halt ernsthaft, die haben einen gecasht, das hat denen nichts gebracht und hier wäre es halt einfach wie cool.
Ich glaube, es wäre halt ganz witzig.
Ja, genau so. Mehr ist es auch nicht. Also es wird jetzt kein Gott weiß wie geiles Ding, aber so für so einen Moment und dann sagst du, komm hier, dann kriegst du mal für einen Monat oder für zwei den Titel so oder von mir aus soll er auch für die Tag-Team-Titel eincashen. Aber es wäre einfach schon unfassbar geil, wenn Otis den Big One gewinnen würde.
Ja, vor allem, es zieht sich ja auf alle Story durch. Er hat ja quasi immer dieses unerwartete Glück.
Ja.
Also er hat halt nicht damit gerechnet, die Frau zu kriegen. Jetzt hat er nicht damit gerechnet, den Koffer zu kriegen und er hat wiederbekommen. Und warum das halt nicht durchziehen? Ich find's halt cool.
Ja, eben.
Ja, mal schauen. Oder ob er halt immer der sein wird, der vielleicht halt auch dann scheitert oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich find's auf jeden Fall mal ganz in Ordnung. Also ich verstehe auch da nicht so ganz, weshalb sich da manche Leute schon drüber aufregen. Und man hat ja auch schon im Internet natürlich gelesen, dass sich da Leute über einen Otis aufregen.
Herzlose Arschlöcher.
Also ich konnte auch hier mit der Wahl ganz gut leben und ich war durchaus gut unterhalten von dem Match, auch wenn ich sagen muss, dass natürlich so die letzten 5 Minuten, 7, 10 Minuten da oben auf dem Dach, die haben mir irgendwie nicht so richtig gefallen, auch wenn da ein paar witzige Sachen dabei gewesen sind, aber das hat mich nicht so unterhalten, weil dafür war es mir da zu wenig Wrestling-Match. Das war ähnlich wie bei David, da habe ich ein bisschen mehr Match erwartet und das war dann nicht genug, außer ein bisschen von der Leiter geschubse. Da hat mir ein bisschen was gefehlt einfach. Kommen wir mal zum abschließenden Fazit hier. Wir brauchen mal wieder Bananenwertungen und wie gesagt, ein kleines Resümee hier. David, du darfst anfangen.
Ich wollte gerade sagen, bitte frag Kai.
Zu spät.
Ich fand, es war halt eigentlich ein souveräner Pay-Per-View mit Höhen und Tiefen. Also ich kann anders als du mit dem Bayley-Match halt gar nichts anfangen. Ich fand das wirklich anstrengend zu gucken. Das Tag-Team-Match ja, war gut, war nichts falsch, wo ich es großartig meckern kann. Ist halt auch etwas, was du schnell vergessen kannst. Kick-Off-Show-Match war auch okay. Ich fand das Strowman gegen White-Match richtig gut. McIntyre, Seth Rollins auch richtig gut. Und ja, der Main-Event war halt Unterhaltung. Und es war vor allen Dingen so, dass es halt nicht sich gezogen hat wie Kaugummi, außer halt am Ende. Aber dass halt wirklich du Spaß gehabt hast vom Bildschirm. Und daher würde ich einfach sagen, hat WWE ein Pay-Per-View rausgehauen, der trotz dem Makel, dass man halt keine Crowd hat, so großteils das Beste rausgeholt hat. Oder zumindest halt, sie haben es hinbekommen, dass du nicht komplett gelangweilt warst. Und von daher gibt es von mir Bananenwertungen, würde ich sagen, 4 bis 5.
Bis 5 gibt's nicht.
Ja, der 5.
Kai, wie ist die Veranstaltung?
Ich muss auch sagen, also dafür, dass es wieder so eine Empty Arena Show war, haben sie gerade mit dem Money in the Bank Match für mich persönlich echt was Geiles, Witziges rausgeholt. Ich finde es, also auch generell, so wie David schon gesagt hat, so dieses Überanalysieren, was man ja häufig macht, das fällt bei diesem Money in the Bank Match so ein bisschen flach. Und das ist irgendwie, also, weiß nicht, das finde ich so liebenswert. Also, ja, nee, lass einfach mal rumblödeln. Aber auf so eine nette Art und Weise. Deswegen, mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich war mit den Money in the Bank Matches echt gut unterhalten. McIntyre gegen Rollins hat mir echt gut gefallen. Strowman gegen Wyatt fand ich okay. Bayley gegen Tamina fand ich absolut schrecklich. Opener auch gut. Auch Kickoff-Show-Match. Ich würde auch so 6, weil die letzten drei Matches würde ich mir auch echt alle nochmal angucken. Komm, sag ich 6 von 8.
Ja, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich bin bei 5. Ich muss sagen, was hier auch dem Event gut getan hat, ist die Tatsache, dass der sehr kurz gewesen ist.
Oh,
mit 2 Stunden, 23 Minuten oder 24 Minuten knapp auf dem WWE Network ohne Kickoff-Show, dann eben mit Kickoff-Show natürlich eine Stunde hinten dran. Aber trotzdem, also 2 Stunden 30 knapp für so ein Event, das hat dem gut getan.
Ist schon
weil
schön,
da waren
oder?
Jetzt. Ja, eben. Ich hab aus Jux halt geschrieben, guck mal, der Pay-Per-View ist kürzer als eine reguläre Raw-Show, so in etwa. Also, das hat für mich gepasst. Also, da war sehr vieles dabei, was durchaus unterhaltsam war, wenn es auch nicht alles komplett abgerissen hat. Aber deswegen bin ich auch bei 4,5. Wenn ich einen guten Tag habe, 5 Bananen.
Du hast gesagt, es gibt keine Halbwertung. Also wenn
doch, die ganze nee, ich habe gesagt, ich hab, nee, du hast gesagt, bis.
Ja, halbe? Mein Gott, das ist dasselbe.
Ich bleib dabei. Nee. Komma-Wertungen sind für Leute, die keine eigene Meinung haben.
Genau, es gibt keine halben Bananen. Entscheide dich.
Dann bin ich bei 5.
Geht doch.
Bei vier ist es das mir ein bisschen zu negativ. Dafür hat mir dann doch einiges ein bisschen zu viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Money in the Bank Match fand ich gut. McIntyre gegen Rollins war für mich ein richtig bärenstarkes Match. Opener war auch gut. Insofern, da kann ich auch die 2 kleinen Midcard-Stinker, die wir hier gehabt haben, mit dem Segment Truth gegen Bobby Lashley und dem, ja, wie gesagt, ich fand's auch nicht gut, das Match. Also, um das mal ganz klar zu stellen zwischen Bayley und Tamina. Ich fand's aber nicht absolut unschaubar. Da habe ich schon andere, schlimmere Matches gesehen. Aber trotzdem, also ich fand, das war ein durchaus solider, wenn man es negativ ausdrücken will, mittelmäßiger Event, ein durchschnittlicher Event. Und damit konnte ich dann ganz gut leben und habe mich dann aber auch hier und da recht gut unterhalten gefühlt. Deswegen passt das. So, apropos Unterhaltung. dann kann ich ja die Überleitung machen hier zu No Holds Barred. Da gibt es nämlich am Donnerstag hier im Freefeed auf iTunes, Spotify und YouTube und auch sonst wo, wo auch immer ihr immer unseren Podcast hört, gibt es die Pilot-Episode, die könnt ihr euch hier dann anhören mit Kai, Chris und meiner Wenigkeit. Kai, das war eine unterhaltsame Angelegenheit, würde ich mal sagen, oder?
War chaotisch. Und ich glaube, man kann es gar nicht beschreiben, man muss es selber hören. Von daher definitiv im Freefeed einfach mal reinhören. Da wird durch Themen gesprungen, bisschen Wrestling, bisschen alles. Also ja, es wirklich hat mir super viel Spaß gemacht.
Genau, und das Feedback war auch entsprechend. Also von ich habe Tränen gelacht bis sonst was. Also es war sehr, sehr gut, das Feedback. Ihr hattet offensichtlich sehr viel Spaß. Und hört es euch einfach an. Und wenn ihr mögt, unterstützt uns dabei, dass wir dieses Format noch häufiger machen. Wir haben gesagt, das ist ein Supporter-Format. Das machen wir dann auch für alle Supporter, wenn wir die 200 Unterstützer erreicht haben. Sprich, da seid ihr schon mit $2, 2 Euro mit dabei. Und unterstützt uns da auf diesem Wege und bekommt dann eben nicht nur das Match of the Week jede Woche quasi, sondern bekommt dann auch Belohnungspodcasts und natürlich dann eben auch alle zwei Wochen unser No Holds Barred. Und ich glaube, das ist dann schon ein ganz fairer Deal. Und am Wochenende geht es dann hier weiter mit einem Personality-Podcast, was ganz anderes, über John Cena. Weil mir ist aufgefallen, mein Gott, wir haben 300 plus Podcasts gemacht und wir haben noch keinen Karriere-Podcast über John Cena gemacht und deswegen dachte ich mir, holen wir das doch mal nach und sprechen hier über Mr. You Can't See Me, über den Doctor of Thugonomics, über Prototype und ich weiß nicht, was alles noch mit dazu kommt. Also freut euch darauf, da sind dann der David, der Shaggy und meine Wenigkeit dann hier zugegen. Gibt's wie immer am Sonntag und im Premium-Feed bei Patreon Steady gibt es noch das Magazin. Wir haben noch das Match of the Week für euch. Also fast jeden Tag jetzt hier auf dem einen oder anderen Weg ein Podcast. Da wünschen wir euch viel Spaß bei und ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein. Schickt uns gerne Fragen, wenn ihr Fragen habt, an fragen@headlock.de und unsere üblichen Kanäle. Und wir hören uns dann einfach bei wahlweise No Holds Barred oder dann zum Wochenende beim Wochenend-Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
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 Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.